herzlich willkommen. Das ist die 640. Ausgabe des Sneakpods. Und unser Sofa, das berühmt-berüchtigte Sneakpod-Sofa, steht in Bangladesch, wo wir von Drogenbaronen hingekidnappt wurden. Und irgendwer sollte versuchen, uns hier rauszuholen. Vielleicht Christoph Perl.
Ich kann es versuchen. Ich bin allerdings traumatisiert, denn ich bin Ex-Militär und habe, ich glaube, in Afghanistan oder so Dinge erlebt, über die ich nicht reden möchte. Und jetzt bin ich ein Söldner und soll einen entführten Sohn eines Drogenbarons, der vom verfeindeten Drogenbaron entführt wurde, befreien. Und das mache ich auch und irgendwann merke ich dann, dass das ganz furchtbar schief geht und dass ich da verarscht werde, mein Team und ich. Ja, und ich bin Thor. Nein, ich werde gespielt von Chris Hemsworth.
Du hast irgendwie das Konzept unserer Anmoderation durcheinander gebracht und mich nicht vorgestellt. Ist egal. Aber ist egal.
Ich bin übrigens Tyler Rake und mein Kollege ist der Bob. Hallo Bob.
Hallo du.
Stimmt, ich habe alles über den Haufen geworfen. Kaum ist der Stefan mal nicht da, läuft hier gar nichts mehr.
Läuft hier gar nichts mehr, so sieht's aus. Okay, aber zusammengefasst hast du schon, das ist schön. Tyler Rake.
Extraction.
Genau, Extraction. Auf Englisch heißt der Film nur Extraction. Im Deutschen haben sie ihm da den Namen von der Hauptfigur vorne dran geklebt. Ich weiß nicht warum.
Ich weiß auch nicht, was das soll. Das heißt ja im Endeffekt Befreiung, oder? Also es soll ja, das verwenden die für eine Geiselbefreiung.
Genau.
Das,
dann extrahieren sie die Geisel aus.
Ich spreche auch immer von Extraktion, ne? Ganz seltsam.
Ja, im Englischen von Extraction, ja, genau.
Achso, ich habe es auf Deutsch geschaut, dann sprechen sie von Extraktion, was halt man nur im Kontext versteht.
Was hatten der, ich habe es gerade eben in unserer Vorbesprechung gesagt, die lustigste Stelle ist, wo er so ein empfand ich so. Es gibt ja nicht viele Sachen zum Lachen in dem Film. Ist eine Stelle, da wird der Junge, den er da rausholen soll, die sitzen dann zusammen, haben so mal eine ruhige Minute in so einem Haus, wo sie Zuflucht gefunden haben. Und er sitzt bei ihm am Bett und dann fragt er ihn, wie der mit Vornamen heißt. Und dann sagt er ihm auch, wie er sein Nachname ist, eben Rake. Und dann sagt er sowas wie, das sei ein eigenartiger Name. Isn't this a gardening tool? So eine Reche oder sowas ist das doch, oder? Auf Englisch?
Ja, genau. Da der Witz auf Deutsch nicht funktioniert,
ja, was hat er da
bin gesagt? Ich nicht sicher, ob er überhaupt vorkam. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß aber nicht, was sie stattdessen gesagt haben.
Okay, naja, kurz vorher sagt er ja, dass er nicht aussieht wie ein Tyler, sondern wie ein Brad.
Stimmt.
Und direkt danach sagt er das. Aber okay, dann haben sie den Witz einfach nicht übersetzt. Okay, also nee, Tyler mit dem Rechen. Wie du schon so schön gesagt hast, er ist traumatisierter Afghanistan-Heini.
Ich weiß auch gar nicht, für welches Militär gearbeitet, fürs amerikanische oder fürs australische oder?
Das ich weiß nicht so genau gesagt, ne?
Aber ich gesagt, ja.
Ich habe jetzt mal US angenommen, aber ich kann es ja gar nicht sagen, warum. Der wirkt
aber so. Er ist doch dann in Australien, also da. Ich hatte so das Gefühl, er lebt in Australien, aber das heißt natürlich nichts.
Naja, nun. Und dann ist da noch so eine Geschichte reingewickelt, dass er eigentlich ist er irgendwie das wird so dick aufgetragen. Dass
die ist schlimm, die Geschichte. Seinem Sohn, meinst du?
Ja, nicht nur mit seinem Sohn, sondern dass er quasi so er trinkt halt viel, weil scheinbar ist er nur focused und wach und da, wenn er im Krieg ist. Und ansonsten, dann ersäuft er seine Sorgen, weil eben hat seinen Sohn verloren. Die ersäuft er in Alkohol. Und
da wird jedes Klischee bemüht.
Ganz also. Komplett, ja. Und die Auftraggeberin oder seine Mitarbeiterin oder ich weiß nicht genau, diese Frau, die ihm den Job verschafft, ich weiß nicht genau, in welcher Beziehung die stehen, ist auch irrelevant. Die sagt dann auch irgendwie sowas wie so, du bist doch nur, du nimmst den Auftrag doch nur an, weil du hoffst, dass du dann da hier eine to catch a bullet, also dass dich dann einer über den Haufen schießt, dass du es dann endlich hinter dir hast. Also so suizidale Ideen in den Auftrag reinzugehen. Und das wird so, es ist so präsentiertellermäßig so, guck mal hier, das sind seine Probleme und guck mal hier, das ist so, wie er aktuell drauf ist und das erzählt die uns jetzt alles mal, damit wir nicht irgendwie versuchen müssen, das zu zeigen. Und dann, ja, dann zieht sich das so durch den Film durch. Zwischendurch natürlich unterbrochen von unfassbar viel Krach-Bumm.
Die Action ist schon cool, finde ich. Also es sieht meistens gut aus, wenn es auch manchmal ein bisschen arg digital aussieht.
Und arg wackelige Kamera, aber es stimmt schon. Also da sind ein paar Moves von der Kamera bei, das ist schon beeindruckend. Auch so Kamerasachen, wo du genau, also wo du siehst, wie choreografiert das ist, gell? Und die Kamera dann irgendwie er schlägt irgendwen durch eine Tür durch, die Kamera geht durch die Tür, er geht außenrum am Fenster vorbei, die Kamera geht innen durch den Raum und an der nächsten Tür, wo die Kamera wieder, oder der Kameramann sozusagen wieder Zugang zu demselben Weg hat, wo er ist, kommt der Kameramann genauso 30 Zentimeter vor ihm wieder raus und läuft rückwärts vor ihm her. Die Kamera ist quasi durch die Wohnung durch und er ist außen um die Wohnung rum und dann treffen sie sich auf der anderen Seite wieder. Und man hat ihn die ganze Zeit durch die Fenster gesehen, quasi, wie er da so außen vorbeiläuft. Aber die Kamera ist halt innen durchs Haus und er ist außen vorbei und dann das Ganze zusammen im Treppenhaus runter und dann überholt er die Kamera und die ist hinter ihm und dann an der nächsten Stelle überholen sie sich nochmal. Also so endlose Longtakes, und halt sehr fluide, sehr bewegt alles. Es gibt auch so eine Autoverfolgungsjagd, da ist das auch sehr extrem gemacht. Da gibt es eine Stelle, da geht die Kamera außen bei der Verfolgungsjagd und dann hält das Auto so an und dann geht die Kamera plötzlich ins Auto rein, also durch die Tür, also durch die Scheibe der Tür quasi, einfach mit ins Auto. Und dann ist sie eine Weile im Auto und dann geht sie irgendwann wieder raus. Und das ist also sehr dynamisch gemacht auf jeden Fall. Für Leute, die Wackelkamera nicht mögen, ist es hart grenzwertig. Es wackelt schon sehr, allerdings finde ich es ganz gut eingebunden. Also man kann
das. Entweder hat man sich dran gewöhnt oder also ich komme damit ganz gut klar.
Was ich immer furchtbar finde, ist
immer sehr geschimpft über Wackelkamera.
Ich finde, wenn die Kamera keinen Grund hat zu wackeln, finde ich es furchtbar. Und so eine krasse Actionsequenz, wo halt alles in Bewegung ist, wo halt richtig gerade alles drunter und drüber geht, da habe ich nicht so sehr Probleme damit, wenn die Kamera in dem Augenblick auch ein bisschen unruhig wird. Aber wenn ich jetzt sehe, wie er gerade, was weiß ich, mit seinem Snipergewehr irgendwo auf der Lauer liegt und sich überlegt, ob er jetzt abdrückt oder nicht und die Kamera an der Stelle wild auf ihm rumwackelt, dann habe ich da kein Verständnis für. Und ich finde, der Film macht das gut. Also er wackelt nicht an Stellen, wo er nicht wackeln muss. Zumindest ist mir nicht in dem Form aufgefallen.
Also mich hat es nicht gestört.
Ja, naja, gut, was haben wir da für Gegenspieler? Wir haben diese Drogenheinis und dann haben wir da noch so eine Spezialfigur.
Diese Drogenheinis ist gut. Der eine Drogenheini, der ist ja auch so drüber, aber ich fand ihn sehr lustig. Als Quatsch, der Gangsterboss von, war das von Indien oder von Bangladesch?
Es war Bangladesch.
Der indische, oder? Mein Dächer wurde entführt.
Es ist so egal.
Der indische ist der Böse und der von Bangladesch ist der, dessen Sohn entführt wurde.
Na, ja. Böse sind die beide, aber ja, der eine, ja. Egal.
Ja.
Fandst du den so, ich fand den so abziehbildmäßig, ich konnte ihn nicht böse
finden. Ja, total, mit den Klamotten, die der anhat und so, komplett lächerlich, aber irgendwie lustig. Ja, und ich meine, dann cool natürlich dieser Endgegner.
Ja, den meinte ich der, eigentlich, über den wollte ich eigentlich reden, aber ja, erzähl.
Der auch so mehrschichtig ist, gell, was ja eigentlich cool ist dann, der eben nicht nur der Böse ist, sondern auch Beweggründe hat und so, das fand ich ziemlich cool eigentlich.
Ja, genau. Also, aber der ist natürlich Ex-Special Forces und du denkst dir so, was, warum? Der ist da irgendwo in Indien irgendwie, keine Ahnung, handlanger Typ von irgendeinem Drogenbaron. Das ist natürlich Ex-Special Forces und ich so, was? Wieso das denn auf einmal? Und ja.
Und ja, was der eingesteckt hat, war schon lächerlich, das muss man schon sagen.
Ja, aber alle, also was alle eingesteckt haben.
Klar.
Ja, okay, also es ist ein Actionfilm, muss man schon sagen, der sehr, sehr bombastisch so von den Bildern daherkommt und es kracht ganz ordentlich. geschrieben von John Russo, Joe Russo heißt der Typ, der schreibt und produziert ja auch ohne Ende so Action-Dingsy, also ist ja auch so bei den Marvel-Filmen und so Produzent. Regie weiß ich jetzt gar nicht, Sam Hargrave, muss ich gerade mal gucken, sagt mir nichts. Ah, der macht eigentlich
Stunts. Also ich fand, es ist lustig. Es war so, was die Action angeht, was schon so, naja, altmodische Ra-Ra-Ra-Action. Aber eben nicht so wie, wir haben auch neulich mal so einen Marky Mark-Film gesehen. Irgendwas Confidential, Spencer Confidential oder so ähnlich, ich weiß es nicht.
Den habt ihr geguckt, Spencer Confidential und, mit Marky Mark, genau. Aber den habe ich nicht gesehen.
Das war und so das war halt, das hat halt keinen Spaß gemacht, gell? Weil das war halt so dümmlich, ein 80er Jahre Actionfilm in die heutige Zeit übersetzt. Aber der Film jetzt war so, ja, so würde halt ein 80er Jahre Actionfilm aussehen, wenn er heute gedreht wäre oder ist halt, gell? Und macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Also, ich fand's okay.
Ja, naja, was man hier auf jeden Fall sieht in den Action-Sequenzen, also jetzt, ich habe gerade mal den Regisseur nachgeguckt, der Mann hat 80 Credits als Stunt-Coordinator und sowas in der Art. Oder als wahrscheinlich auch. Ja,
das auch, sieht man
schon. Stunt-Performer zum Teil auch. Und das sieht man deutlich. Es ist erst sein erster Spielfilm als Regisseur. Vorher hat er ein paar Kurzfilme gemacht, aber sonst nichts. Aber eben Stunts ist offensichtlich sein Leben und das merkt man dem Film deutlich an. Und was man auch sagen muss, wir haben letzte Woche diesen Charlize Theron Film, wie hieß er? Old Wild Dingens?
Old Guard?
Genau. Gary Oldman gesehen und da hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Action, die gezeigt werden soll, die Darstellerinnen und Darsteller überfordert. Also
ja, stimmt.
An ein paar Stellen ist es mir bei Charlize aufgefallen, aber ich würde auch sagen, bei Matthias Schönartz war es ein, zweimal, dass einfach, dass du denen das nicht 100% abkaufst und gerade wenn so besonders elaborierte Kampfsequenzen, wo sie dann irgendwie so Beine besonders hochreißen und Leute irgendwie so krass cool rumwirbeln und drei gleichzeitig und so, da siehst du dann halt total, wie der Kampf choreografiert ist und wie Leute genau wissen, wann sie wo sein müssen. Und es sieht aus wie so ein Tanz, der nur abgespult wird und der total oft rehearsed wurde. Und das sieht zwar cool aus, aber es ist halt null realistisch, wenn dieser Eindruck rüberkommt. Wenn der Eindruck.
Ja, es sieht halt auch gar nicht nach Kampf aus.
Genau, es sieht nicht nach Kampf aus, sondern es sieht nach Tanz oder sowas aus. Ja. Und hier. Das ist natürlich auch alles choreografiert. Klar, muss es ja. Und ich habe ja vorhin
aber
auch
gesagt. Es sieht hart in die Fresse aus.
Genau. Es sieht hart in die Fresse aus und es wirkt für keine Sekunde unecht. Also klar ist es unecht, aber und manchmal ist es CG, wie du gesagt hast, so ein bisschen unecht. Aber die Kämpfe und die Art, wie. Und der macht ja auch immer gegen vier Leute gleichzeitig und so. Und klar, hier wird weniger mit Fäusten gekämpft, sehr viel mehr mit Waffen. Aber es gibt schon ein paar Mal, wo auch so Messerkämpfe und sowas sind, wo also es ja, Vollkontakt sozusagen. Und es ist schon, das ist so gut choreografiert und die Darsteller sind so gut drin in diesen Stunts oder die Stuntleute, die das dann übernehmen, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist es so direkt und so gut gemacht, dass du an keiner Sekunde irgendwo siehst, ah, jetzt wartet der im Hintergrund, bis er dran ist oder weiß ich nicht, steht da jetzt und lässt sich schlagen und wartet, dass der Hauptdarsteller dann mal so weit ist, dass er ihm jetzt in die Fresse haut und er dann aus dem Bild fliegen kann. Das kommt hier an keiner Stelle und das hatte der letzte Film letzte Woche schon durchaus.
Ja, das stimmt. Was ich noch nicht gesehen hatte bisher, da waren so, ja, es war ein SWAT-Team oder so im Endeffekt, mit so gepanzerten Typen, die auch eine Gesichtspanzerung hatten. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also so, wo praktisch nur so Augenschlitze waren.
Wo waren sie denn?
Wo der diesen einen Typ zum Beispiel versucht zu erschießen und er schafft es nicht und schafft es nicht und schießt auf den Typ von 30 Zentimeter Entfernung und schafft es nicht, den zu erledigen. Das war mit diesem Balkon, so innenbalkonartiges Haus.
Ah ja, okay. Ja.
Wo die so alles zerlegen. Ganz krass, also habe ich noch nicht gesehen bisher. Weil normalerweise ist es ja immer so, dass du dich fragst, so, warum schießt er ihn nicht ins Gesicht? Dann ist es erledigt. Aber ging halt hier nicht.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen, diese Gesichtspanzerung. Ich habe das nur als irgendwie eine Art sowas wie eine Sturmhaube oder so. Ich habe da wahrscheinlich nicht genau genug hingeguckt.
Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt oder.
Ach, es gibt nichts,
was es nicht gibt. Es schon.
Das war jetzt so. Ja, paramilitärische Polizeieinheiten sind doch ein großes Problem gerade.
Stimmt.
Ja. Ja, aber insgesamt so grundsätzlich würdest du sagen, du warst jetzt so unterhalten, dass du das irgendwem weiterempfehlen würdest? Also mich hat es schon so ein bisschen, also es war visuell beeindruckend, aber von der Geschichte halt so dünn, dass es mich so ein bisschen, dass ich dachte so, ja, okay, können wir es jetzt mal zu Ende, dann ist ja auch gut, können wir jetzt mal zur Brücke kommen, dann weiß ich, wie es ausgeht und dann ist es auch fertig.
Das stimmt, ja.
Das war mir dann so ein bisschen egal zwischendurch. Es eröffnet ja auch mit so einer Szene gleich von relativ vom Ende, die, ja, die eine dunklen Vor-, also kann man ja sagen, ist die erste Szene. Er wird auf, ja, auf einer Brücke, wo alles brennt und er scheint da irgendwie rüber zu wollen und ist bewaffnet, aber schon verletzt, da ist viel Blut am Arm.
Der ist schon massiv angeschossen.
Ja, ja, und dann läuft er da rüber und dann wird er nochmal getroffen von irgendeinem Projektil und das sieht nicht gut aus. Also er setzt sich dann dahinter so ein Auto in Deckung und lädt seine Waffe nochmal nach und er atmet aber schon so ein bisschen und da läuft Blut aus dem Mund und man denkt ja, genau, irgendwie, na, wenn das jetzt, okay, nicht das mal der finale Treffer gewesen ist.
Letzte Zucker eigentlich, ja.
Ja, genau. Und man, dann kommen wir später mit dem Film, ganz am Ende ist das große, große Showdown-Kampf, kommen wir an diese Stelle wieder und es geht dann schon noch ein bisschen weiter. Aber das will man dann sozusagen wissen, weil man ja weiß, okay, irgendwann müssen wir zu dieser Brücke, die Brücke wird dann irgendwann in diesem Laufe des Films natürlich auch erwähnt und dann wissen wir irgendwie, ja, die Geschichte wird irgendwie da zu dieser Brücke hinkommen. Fand ich einen, ehrlich gesagt, unnötigen Twist mit der Szene gleich zu eröffnen, also es hätte auch ohne das funktioniert, weil jetzt,
ja,
dieser Vorgriff war eigentlich nicht nötig, nee, aber tja, nun. Aber deshalb wusste ich so irgendwann in der Mitte des Films, dachte ich mir, können wir jetzt mal bei der Brücke, das wäre doch jetzt, reicht doch jetzt mal.
Ja, das stimmt. Ja, ich war am Anfang, war ich mir nicht ganz darüber im Klaren, ob das vielleicht so seine Traumatisierung ist.
Okay.
Da in Afghanistan so, aber dann als später die Szene kommt, merkt man sofort, ah ja, okay, das ist die Brücke, alles klar. Aber, na gut. Ja, ist jetzt nicht direkt,
nee,
tiefer.
Nee, das stand aber auch, als die Szene am Anfang des Films ist, dann springt der Film ja zu der, quasi zu der Entführung des Jungen.
Stimmt.
Und da stand sowas wie 10 Days Earlier oder 2 Days Earlier,
ja,
oder irgend sowas.
Ja.
Und daher war mir das klar. Am lustigsten,
ja,
von den Bösewichten fand ich übrigens die Typen, die diesen Geiselaustausch, die ihm quasi das Lebenszeichen gegeben haben in diesem Raum und ihm das entführte Kind gezeigt haben, die waren so Comic, das waren solche Comic-Charaktere, die waren so unecht doof.
Die er dann mit einen mit einer Hake erledigt hat.
Ja, mit einer Rake.
Mit einer Rake, genau.
ja,
richtig.
Genau. War so ein schönes, wie er den Jungen dann aus dem Raum rausholt und der guckt sich in diesem Raum um und die Kamera schwenkt da so einmal drüber über das Schlachtfeld, was er hinterlassen hat.
Ja, stimmt.
Der Junge, der irgendwie zwar einen Gangster-Boss-Vater hat, aber sonst wahrscheinlich eher so mit seinen Piano-Lessons und in seinem Privat-Universitäts-Dingsbums da irgendwie so ganz behutsam aufwächst und so, sieht dann plötzlich so einen Raum voller Zerlegter. Sicherlich Instant-Traumatisierung, aber der hat es gut weggesteckt. Und wird ja dann im Laufe des Films noch philosophisch tätig und so, also es ist wirklich sehr albern alles.
Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also jemand, der einen modernen, hirnlosen Actionfilm gern sehen möchte, finde ich, ist es durchaus zu empfehlen. Also da fallen mir viel schlechtere ein. Und also, mir hat es auch irgendwie Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist halt hirnlos.
Ja, aber...
Aber sieht gut aus.
Okay.
Also und schon auch...
Hirnlose Action immer lieber hier den nächsten, im nächsten Film gucken, aber das ist vielleicht, bin nur ich.
Ja, ich weiß nicht. Ja, Liam Neeson ist halt alt und hat halt weniger Schauwerte, was die Person angeht. Und ist auch irgendwie abgenutzt, finde ich. Also ist halt immer das Gleiche.
Ja.
Also ich fand, ich war nie gelangweilt. Der ist so, Der geht gut voran. Nee, hat mir schon Spaß gemacht.
Okay. Ja, ich bin etwas negativer, glaube ich, eingestellt. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, dass die Zeit kriege ich nicht zurück oder so, aber ja, war dann irgendwann immer nur noch more of the same. Aber stimmt schon, ist hirnlose Action, trifft's ganz gut.
Ja. Ja. Machen wir ein paar Punkte dran.
Ja, ich würde sagen so 5,5, 6, sowas. 6, ich sag mal 6.
Ich sag 6,5.
Okay. Gut, dann hätten wir das. Thor darf wieder seinen Hammer zurückkriegen und die Maschinenpistole aus der Hand legen. Und wir kommen dazu, dass wir uns ein Getränk zur Hand nehmen. Was gibt's bei dir?
Da das ja in Indien spielte, habe ich mir ein indisches Getränk geholt. Und zwar Old Monk.
Ist ja Black Rum. Gar nicht so schlechte Idee. Allerdings habe ich einen Bourbon. Buffalo Trace in diesem Fall. Und trinke heute mal Bourbon.
Machen wir
regelmäßig. Gelegentlich mal, ja, stimmt.
Das machen wir fast nie.
Das ist auch eine von den Flaschen, die demnächst mal in diese Leertrinkkategorie fallen können, aber heute werde ich das nicht schaffen. Das sind sicherlich noch 10 CL, das werde ich jetzt nicht töten. Jo, gut, Old Monk, soll ich auch mal wieder trinken. Könnte ich auch mal wieder trinken, habe ich auch noch irgendwo.
Das ist, glaube ich, nicht der gleiche wie der, den wir sonst machen, oder? Ich kann es aber nicht beschwören. Sieht ein bisschen anders aus.
Die Mönchsflasche oder die bauchige?
Nee, so ein schwarz, weder noch, ist eine normale Flaschenform und so ein ganz schwarzes Etikett. Old Monk XXX Black Rum. Ich glaube, das ist nicht das gleiche. Ich kann es nicht sicher sagen, weil in der Mönchsflasche und dieser bauchigen ist ja das gleiche drin, ja?
So sagt man, ja. Ich habe das nie überprüft, aber ja, ich denke schon.
Ich glaube, das ist was anderes, aber er ist schon ähnlich.
Ja, ich sehe es gerade. Ich habe gerade mal das Zeug gegoogelt, was du da gesagt hast. Der ist auch so verdammt günstig, ne?
Ja, ist auch nicht so teuer.
In der Flasche dabei. 14 Euro sehe ich hier gerade.
Ist erstaunlich. Echt so günstig?
Ja, schon verdächtig. Okay. For sale in Germany, country only. Steht das bei dir auch so drauf? So guter Englisch?
Ja, das steht bei mir auch drauf.
For sale in Germany, country only. Das ist ja vollkommen verblödet.
Man müsste meinen, dass die in Indien Englisch können, gell? Aber
ja, wenigstens irgendwie so für, bevor man so ein Label zur Druckerei schickt, lässt man nochmal irgendwen drüber gucken, auch wenn man es nicht selber kann, ist ja nicht so schlimm. Dann gibt man das irgendwem, der das kann. Bevor man in die Druckerei sagt, hier, macht da mal ein Label draus, das brauchen wir übrigens demnächst 5,5 Millionen Mal. Kann man nochmal irgendwen drauf gucken lassen. Aber gut. Tja,
wir wissen es nicht, ob das gleiche ist.
Egal, du trinkst es trotzdem. Schmeckt's denn?
Ja, ist schon
brummig.
Es hat halt nur 37,5 Umdrehungen, gell?
Das, ja, ist halt immer so ein bisschen harmlos, ne? Also so ein bisschen.
Sehr harmlos. Ist nicht schlecht, aber es ist eigentlich nicht zum Purtrinken gedacht. Ich habe es halt genommen, weil es indisch ist.
Gut, dann kann man schon. Zurück nach Europa kommen. Bisschen weiter nach Norden und dort die Wikinger besuchen, über die du uns noch was berichten möchtest, glaube ich.
Oh ja, grandios. Northman ist die dritte Staffel bei Netflix.
Ich habe mir den Trailer zur ersten irgendwie so gefühlte 5-mal angeguckt und mir immer gedacht, das muss ich mal irgendwann schauen. Aber dann habe ich es nicht gemacht. Fass nochmal zusammen, was ist das so grundsätzlich?
Das ist eine ganz klassische Wikinger-Serie, so wie Vikings, aber als Comedy. Norwegische Produktion. Die sprechen Englisch mit norwegischem Akzent, also sind Norweger. Es sind so ganz, also zum großen Teil sind es so ganz populäre norwegische Comedy-Schauspieler, also Komiker. Und es ist unfassbar lustig und auch unfassbar wahr. eben, ja, die zeigen halt das Absurde in dieser Vikings-Serie oder in Serien dieser Art.
Muss man solche anderen Serien gesehen haben, um diese Witze sozusagen, diese Referenzen einordnen zu können? Oder ist es auch trotzdem lustig, wenn ich das nicht gesehen habe?
Hatte als ich Staffel 1 und 2 gesehen hatte, hatte ich Vikings ja noch nicht gesehen. Und ich auch noch keine anderen Wikinger-Serien. Also es war tatsächlich meine erste Wikinger-Serie, die ich gesehen habe. Das heißt, ich habe es nicht gebraucht. Jetzt bei der dritten habe ich ja mittlerweile sowohl Vikings als auch Last Kingdom gesehen. Und ja, hab da eben manche Referenzen, die direkt an Vikings gehen, habe ich natürlich noch besser verstanden, oder habe überhaupt verstanden. Ich habe überhaupt gesehen, dass auch ein Schauspieler, also ich habe mir jetzt einer aufgefallen, vielleicht gibt es auch noch mehr, ein Schauspieler dabei ist, der in Vikings auch mitspielt und sogar eine recht ähnliche Rolle hat, was schon sehr lustig ist. Und ja, auch so Sachen wie den Blutadler und anderes. Ja, habe ich jetzt natürlich noch besser verstanden, aber das ist nicht zwingend notwendig. Also man braucht Vikings nicht gesehen haben. Es ist halt eine, die schaffen das wunderbar, die, wie soll man sagen, so die wie sagt man, die dritte Ebene zu durchbrechen, sagt man, oder? Oder die vierte?
Ich weiß die vierte nicht. Wand, aber
dritte Ebene. Ja, vierte Wand, wie auch immer. Zu durchbrechen, ohne sie zu durchbrechen. Also es ist so, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist sehr, sehr klug gemacht. Also die reden über Dinge in einem Tonfall, dass man so das Gefühl hat, okay, die sind eben in unserer Zeit und reden halt, weißt du, so zum Teil so Sozialpädagogengewäsch oder so Themen, die eben jetzt für uns relevant sind, aber sie transferieren sie in diese Zeit damals, als wäre das da auch schon ein Thema. Zum Teil sagen sie auch so Sachen wie, irgendwie, dafür gibt es noch kein Wort oder das ist noch nicht erfunden oder irgendwie so. Ja, okay. Aber sie sagen es eben nicht so, dass sie in diesem Moment aus der Szene raustreten und nicht mehr in ihr Setting gehören, sondern, also ich, es, oder man könnte sagen, es wird ihnen in den Mund gelegt. Der Erzähler legt es ihnen in den Mund und sie verwenden es und es ist trotzdem stimmig. Also es ist so klug gemacht und so unglaublich lustig.
Ja, woraus speist sich der Witz? Ist das so Situationskomik oder ist es irgendwie, also wie kann man das greifen?
Das kann man gar nicht so leicht greifen. Also im Endeffekt, ich glaube, der Humor speist sich hauptsächlich daraus, dass das, was in entsprechenden Serien, also sprich in Vikings, für ernst genommen wird, aufgezeigt wird, dass man das nicht ernst nehmen kann, sondern dass es einfach, ja, dass das nicht zu, dass es nicht menschlich ist, wenn dass da Abziehbilder gezeigt werden. Und jetzt wird es natürlich in die andere Richtung übertrieben, also die reden halt viel zu viel und auch viel zu gescheit daher und auch viel zu unsinnig. Der eine macht sich immer Gedanken über seine Assicles. Ich glaube, er meint damit, wie nennen sich diese Geschwülste am After?
Hämorrhoiden.
Hämorrhoiden. Ich glaube, er meint damit Hämorrhoiden, aber das Wort ist ja auch noch nicht erfunden. Er nennt es deswegen Assicles. Und da philosophiert er jetzt schon seit 3 Staffeln drüber. Das ist fantastisch. Okay. Und alle anderen versuchen das immer so abzuwiegeln. So ungefähr, du bist der Einzige, der das Problem hat. Keine Ahnung, von was du da redest. Und dann ein anderer hat jetzt ein Problem mit Kahlheit, was eben ein großes Problem ist für einen Wikinger. Aber im Endeffekt ist es ein Problem für Männer, bei uns auch. Das ist ja kein neues Thema. Und das wird halt völlig übertrieben aufgegriffen. Und wird dann eben versetzt mit diesen Versatzstücken, die bei Vikings eben auch vorkommen. Also Massenmord, Vergewaltigung und ganz blutige Hinrichtungen. die natürlich dann auch irgendwie immer ja, irgendwie gebrochen werden. Oder Homosexualität ist auch immer ein Thema. Weil der eine ist eben schwul und ist eben in einer Welt, wo es das nicht gibt. Ja? Obwohl bei Vikings gibt es das sogar. Und ist es auch unproblematisch. Also ich glaube, das war gar nicht so. Also egal. Also auf jeden Fall wird das jetzt eben, die versuchen das eben immer zu ignorieren. Ja? Und ja, es ist einfach so liebevoll und gut gemacht. Und ich glaube, man könnte sogar die dritte Staffel schauen, ohne die anderen Staffeln gesehen zu haben. Ist nämlich auch ein Prequel. Was, glaube ich, auch sinnvoll ist, weil die zweite Staffel endet mit ziemlich viel Blutvergießen. Ich glaube, da sind die meisten tot, wenn ich mich recht erinnere. Oder auf jeden Fall einige wichtige. Und es ist wirklich...
Das ist eine clevere Idee, wenn du als Showrunner nicht weißt, ob du noch eine weitere Staffel machen darfst.
Ja, genau.
Dann machst du alle diesen tot? Blutvergießen, alle tot und sagst so Schluss. Und wenn das dann verlängert wird, machst du ein Prequel. Gute Idee eigentlich.
Ja, super. Ja. Nee, also es ist nicht so wahnsinnig gut zu beschreiben. Ich finde, es ist vom Humor her und vom davon, wie die Serie gemacht ist, unheimlich modern und zeitgenössisch. Was eben nicht so üblich ist für diese Art von Serien, weil meistens sind die ja klar in dem, wie es choreografiert und dargestellt wird, sind die natürlich modern. Aber sie sind ja schon irgendwie in der Regel ein bisschen angestaubt. Und wenn sie es nicht sind, was Vikings ja versucht, dann ist es fürchterlich bemüht. Und also bei Vikings war das ja sehr störend, dass die dann so moderne Elemente reingemacht haben, so wie irgendwelche Poi-Schwinger oder keine Ahnung. Also es war ziemlich nervig.
Keine Starbucks-Kaffeebecher wie bei Game of Thrones, oder?
Nee, genau.
Flugzeuge nicht. Wie bei Troja, man weiß ja nie, was da so an modernen Elementen hat.
Nee, solche Fehler nicht, nee. Nee, es ist einfach, die reden über, es wird eh viel geredet, ja, es ist schon eine Laberserie eigentlich. Und die reden über moderne oder jetzt für uns zeitgenössische Themen und Probleme und haben die halt transferiert in dieses und haben das sehr gut gemacht. Also.
Ja, cool. Ich gucke gerade so ein paar Bilder an. Manches davon sieht aus so ein bisschen wie diese 30-jährige Kriegsfestspiele, auf denen ich früher mal war.
Mhm. Ja, das könnte. Ja, stimmt.
Leute mit so Holzschilden und.
Ja, zum Teil ist es auch natürlich gewollt trashig, schon klar. Das ist alles sehr liebevoll, es ist wirklich gut. Und die Charaktere sind einfach so gut gemacht, ja. Es ist so, ja, auch völlige Klischees, der gutmütige Berserker, der eigentlich, ja, der dann irgendwann, also später, beziehungsweise in der früheren Staffel, ich glaube in der zweiten Staffel, dann auch Captain, also Häuptling wird, gegen seinen Willen mehr oder weniger. Und der halt hier auch so, da geht's irgendwie um Ehe und so, ja. Und er, ja, also er hat halt keinen Bock auf Ehe und er ist so froh, dass er Junggeselle ist und dass er wild durch die Gegend vögeln kann und jede Nacht eine andere pflügen kann und ja, und so eine Art, und dann wird er halt gefragt, so.
Hast du gerade pflügen gesagt?
Ja, das bin ich noch gewohnt von The Last Kingdom. Da benutzen die das für den Beischlaf. Ich finde es ein schönes Wort für den Beischlaf.
Bisschen grob, aber okay.
Ja, aber sehr.
Ich habe hier gerade so die Bilder angeguckt. Es ist sehr viele Leute mit langen Haaren. Einer hat so ein Gesichtstattoo und komische Augen, aber.
Auf jeden Fall wird er dann gefragt, so, ja, wie jede Nacht eine andere, so, du hast doch, irgendwie, das machst du doch gar nicht. Der hat ja gar nicht jeden Nacht eine andere. Und er so, ja, aber ich könnte ja. Ja, genau. So ist es halt in Wirklichkeit, ja. So. Und bei Vikings würde der Dialog nie so enden.
Keine Chance. Ich verstehe. Das ist schön.
Ernst genommen wird.
Gut.
Norseman. Ja, absolute Sehempfehlung. Unbedingt. das schaut sich auch ultra schnell weg, sind immer nur sechs Folgen, halbe Stunde pro Staffel. Also das ist wirklich wenig. Es schaut sich echt schnell weg und es macht richtig Spaß. Und dieser lustige Akzent, dass sie halt alle auf Englisch mit norwegischem Akzent, das ist so lustig.
Okay. Aber ist trotzdem gut zu verstehen, wenn ich jetzt kein Norwegisch kann?
Ja, ja, total, total.
Ich war noch nie in Norwegen, ich muss da mal hin.
Ja, musst du. Okay. Ja, sehr, sehr lustig. Bitte schaut das. Ich hoffe auf eine weitere Staffel.
Sehr gut. Also dann werde ich da vielleicht doch nochmal mit anfangen. Ich hatte ja den grundsätzlichen Zug hatte ich ja irgendwie so ein bisschen schon, aber stecke ja noch in so vielen Serien gleichzeitig drin, dass ich da irgendwie
nicht... Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es dein Humor ist. Weil ich schaue jetzt auch gerade wieder Community und das ist schon nicht so extrem weit davon entfernt. Also klar, es sieht ganz anders aus, ein ganz anderes Setting, aber so vom Humor her...
Wo bist du jetzt bei Community?
Noch ganz am Anfang, irgendwie dritte Folge oder so. Haben gestern erst angefangen.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Habt ihr noch so viel schönes Zeug vor dir? Ich bin fast ein bisschen neidisch, dass jetzt.
Ich glaube, 8 Staffeln oder so, ey. Voll krass.
6.
Echt?
Ja, ja, sind nur 6. Und die letzte ist nicht so lang wie die anderen, glaube ich.
Okay.
Die letzte war, bei Yahoo. Das ist ja großartige Verirrung der Geschichte, dass Yahoo mal Videoproduktionen gemacht hat. Gut, Norseman, also.
Ja, auf Netflix. Unbedingt. Ne?
Oder? Ja, doch.
Ja, Netflix. 10 Punkte. Fantastisch.
10 Punkte. Sehr gut.
Großer Fan.
Diese Namen, ich kann die nicht mal vorlesen. Kore, Konradi, Nils, Jürgen, Karlstadt.
Ja, das ist aber, wie sie in echt heißen,
oder? Ja, ja, nee, das waren jetzt die Schauspieler.
Die heißen ja als Figuren haben die ja alle wunderbar leicht zu merkende, leicht zu verstehende, norwegische Klischeenamen. So lustig.
Orm.
Arvid, Orm.
Rufus. Kark.
Genau. Witkün heißt sogar eine.
Olva.
Habe ich mich kaputt. Verstehst du den Witz mit dem Witkün?
Nee.
Sagt dir der Name irgendwas?
Nee.
Also der spielt halt hier einen, der so, also er sieht, der heißt sogar Witkün der Verräter. Und der sieht halt auch aus wie so ein Verräter, ja. Der ist so geschminkt und hat so Kleidung, also kann nichts anderes sein, ja. Und der heißt halt Witkün der Verräter. Da philosophieren sie darüber, dass es irgendwie nicht so ein glücklicher Name ist, weil, ja, könnte man meinen, dass man ihm nicht vertrauen kann und so. Nein, nein, das ist nur ein Name. Das ist mehr so, so ironisch gemeint. So, irgendwie war mir gar nicht so bewusst, dass das bei Wikingern so üblich ist, so ironische Namen. Das glaube ich tatsächlich, und das zeigt jetzt auch, dass dir der Name nicht sagt, dass das tatsächlich nur Norweger verstehen. Witkün Quisling, sagt dir das was? Nee. Das war der Führer von Norwegen zur Zeit der Nazi-Besetzung, der kollaboriert hat mit den Nazis und der von Norwegern eben Quisling der Verräter heißt oder genannt wird. Und der, also,
haben sie da den Vornamen von genommen, verstehe.
Genau. Und ich habe damals, als ich in Norwegen war, ist mir der halt auch begegnet und habe ich ihn gefragt, so, ja, wer war das denn? Und dann wurde mir gesagt, ja, das war der Hitler von Norwegen. Das stimmt nicht ganz, weil im Endeffekt war er eben eine Marionette von Hitler, aber ja, also man kann, am Ende war er halt dann doch der Obernazi in Norwegen. Ne?
Okay.
Genau. Und der taucht halt hier jetzt als Witkün der Verräter auf. Aber da habe ich schon beim Schauen gesagt, so, das kann sein, dass das außerhalb von Norwegen nicht so bekannt, nicht bekannt genug ist, dass man das versteht.
Na gut, wenn ein oder zwei Gags mal nicht zünden, meine Güte, dann ist halt so.
Ja, eben.
Das ist ja oft so, dass viele Sachen einfach so nette Jokes für Eingeweihte sind und solange für die Leute, die jetzt nicht alles wissen und kennen, auch noch genug drin ist, ist ja okay.
Im Endeffekt ja auch mit den anderen Staffeln. Ja, also hier sind halt Gags, die sich auf die anderen Staffeln beziehen. Wenn man die nicht versteht, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber wenn du die anderen Staffeln halt, die anderen zwei Staffeln geschaut hast, dann verstehst du es halt. Und als zum Beispiel die eine trennt ihren Besiegten immer den Schwanz ab. Und das macht sie halt hier und da wird dann halt kurz auch drüber gesprochen, wie ekelhaft das ist und warum, was das soll, das sei ja furchtbar und so. Und was halt da nicht dargestellt wird, ist, was man aus der ersten Staffel weiß, dass sie sich daraus eine Kette macht.
Der hat eine Kette mit lauter so getrockneten Schwänzen dran. Die sie um den Hals trägt. Sehr schön.
Okay. Ah. Stell dir vor, wenn da ein neuer dazukommt, der noch nicht so ganz so getrocknet ist wie die anderen. Das sieht ja sicher eigenartig aus.
Ja, stimmt.
Okay. Gut, also ja, Norseman. Ich glaube, wie gesagt, ich werde da mal reinschauen.
Ja, ja, schau das erst.
Das klingt gut.
Genau, und nach jeder Filmbesprechung oder Serienbesprechung reden wir über Drogen. Das ist ja üblich. Vorhin haben wir über die Droge der Wahl gesprochen.
Ja, korrekt.
Jetzt reden wir auch wieder über Drogen.
Ist
und
das zwar,
so? Wie man Drogen schnell verkauft.
Ah.
Online.
Okay, man geht zu... Früher hieß das Silk Road, das haben sie irgendwann hochgenommen. Ich weiß nicht, wie die ganzen Nachfolger, die ändern ihre Namen dauernd, weil die immer hops gehen und neu aufgemacht werden müssen. Also so eine Art eBay und da stellt man das dann rein und dann Bitcoin und fertig, oder?
Genau, man kauft am besten direkt bei MyDrugs.
MyDrugsFast.com.
Genau. Ja, die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast ist... bei Netflix. Das ist ja eine deutsche Serie von letztem Jahr, glaube ich. Haben wir damals auch besprochen. Glaube ich, recht begeistert auch. Und auch die zweite Staffel macht großen Spaß. Hat mir fast sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil sie jetzt ja die Charaktere noch ein bisschen stärker beleuchtet und die Liebesgeschichten ein bisschen glaubhafter werden oder ein bisschen griffiger einfach. Und auch die Geschichte mit den Holländern, die ja die Drogen liefern an unsere Protagonisten. Also so eine Teenager-Drogenverkauf-Geschichte aus einer deutschen Kleinstadt. Ist einfach liebevoll gemacht und nett und schaut sich sehr schön, sehr schnell weg. So, an zwei Abenden.
Okay. Wie viele Folgen sind das?
8, glaube ich. Ich glaube, das sind die klassischen 8 Netflix-Folgen. Habe ich es nicht nachgeschaut, aber ja, ist so eine typische Netflix-Serie. Ist komisch, dass Netflix-Serien meist 8 Folgen haben, oder?
Ja, ich habe da vor langen Folgen mal mit Claudia darüber diskutiert, warum das so ist. Also nicht jetzt konkret um die Zahl 8, aber dass es halt so wenig geworden ist in letzter Zeit.
Ja, so 8 bis 10, 6 ja, bis 10.
So. Wir hatten damals auch keine Antwort. Wir haben nur irgendwie festgestellt, dass so zu guten alten Star Trek Zeiten hatte so eine Staffel 26 Folgen.
Mhm.
Und irgendwie war dann so die Frage ja auch, was ist denn so, denn dann heißt es, oh, jetzt hier nur 6 Folgen ist eine Miniseries und ich so, ja, und 8 Folgen ist die komplette Series oder was, ist doch albern, wo ist denn da der?
Ja, ist total also, albern.
Ja gut, aber es ist vielleicht so ein schnelleres Business geworden, wo mehr Sachen einfach an die Wand geworfen werden und mal gucken, ob es kleben bleibt, dann machen wir eine weitere Staffel. Aber dann hat halt auch kaum noch jemand, außer dann so bei so Sachen, die enorm erfolgreich werden, dann irgendwie den Durchhaltewillen irgendwie 7, 8 Staffeln zu machen. Und früher hatte man halt dann 7 Staffeln, 26 Folgen.
Ja, genau.
Heute kannst du ja froh sein, wenn du 7 Staffeln kriegst und die sind dann 8 Folgen.
Allerdings muss man bei Star Trek jetzt zum Beispiel oder bei Simpsons oder keine Ahnung, muss man schon auch sagen, inwieweit es da überhaupt eine Rolle spielt, wo die Staffelgrenzen sind, ja. Denn ich weiß nicht genau, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ist es nicht beim Fernsehen so, dass praktisch die Staffel so fortlaufend gedreht wird, während sie auch schon ausgestrahlt wird? Also die drehen ja nicht die ganze Staffel und strahlen sie dann aus, oder? Wenn es 26 Folgen hat.
Das war früher sicherlich so. Heutzutage ist es, glaube ich, anders.
Ja, ich meine, klar, heutzutage ist es ja so, dass du häufig die ganze Staffel komplett auf Netflix stellst, weil es eben Leute gibt, die nicht wochenweise schauen wollen, sondern die es halt an 3 Tagen durchbingen wollen.
Ja, aber selbst bei so Sachen, die geteilt veröffentlicht werden, ist, glaube ich, alles schon fertig, würde ich vermuten.
Ja, eben, glaube ich auch. Und das ist natürlich ein Grund dafür, dass die Staffeln viel kürzer sind, weil dann kannst du halt nicht 26 Folgen machen, mal ganz abgesehen davon, dass es ja unheimlich teuer wäre. Und dann merkst du, dann schmeißt du es auf den Markt und es läuft nicht und hast du 26 Folgen davon gemacht und keinen Schwanz willst sehen.
Du meinst, sie hätten früher einfach die Option gehabt, nach 13 Folgen zu killen, wenn sie der Meinung sind. Jo, so es war es
schon.
Aber sind ja. da nicht Verträge auch irgendwie, die das denen zusichern, dass sie das machen können? Ich weiß es ja nicht.
Keine Ahnung. Ich glaube es eigentlich nicht.
Gut, weiß ich auch nicht so genau.
Als Beispiel Firefly hat 8 Folgen oder so.
Ja.
Weil es einfach Pech gehabt hat, mit dem Sendeplatz und so.
Nicht verlängert wurde, ja.
Ja, gell. Und das kommt ja aus einer Zeit, wo eigentlich das nicht üblich war, dass eine Serie 8 Folgen hatte. Also das könnte ein Beispiel sein für sowas, was halt irgendwann dann eingestellt wurde nach 8 Folgen, egal ob das jetzt ein Ende der Staffel war oder nicht.
Naja, ja, ich weiß nicht, ich meine so mit, heutzutage bei so Staffeln ist ja oftmals, dass sie dann mit so übergreifenden Erzählbögen und so, da ist dann halt so, das wird zusammen geschrieben, das wird zusammen erdacht und
klar.
Wird dann als eine Staffel tituliert. Klar, bei sowas wie South Park gab es jetzt auch mal, glaube ich, Staffel irgendwie 2021 oder 1920 oder so, hatte so einen komplett übergreifenden Handlungsbogen. Das haben sie dann wieder weggemacht nach den 2 Staffeln, haben sie sich wieder zu diesen mehr Einzelfolgen gedingst. Also ist nicht immer so der Grund, aber schon irgendwie.
Aber also unsere 90er-Jahre-Serien, die waren doch alle, da war es doch fast wurscht. Die wurden dann immer besser, natürlich. Aber also Next Generation, DS9, Voyager, Simpsons, Cold Seavers, das war doch völlig egal, wo da die Staffelgrenze war, oder?
Ja, kam dann irgendwie halt vielleicht mal neue Schauspieler dazu oder so, alte sind weggegangen oder so, das war dann so
ja, genau.
Eine Änderung, wo man dann weiß, so ja, ab der Staffel XY war dann Pamela Anderson dabei oder so, aber
genau, ja.
Ja.
Oder Chad Ziadex nicht mehr.
Genau. Ja, weiß ich nicht, stecken wir jetzt zu wenig drin, können wir lange drüber theoretisieren oder die Hörer und Hörerinnen können mal Fachwissen in die Kommentare gießen. Das wäre doch eine gute Idee. Mhm. Ich hätte auch aus der Erinnerung, wo ich hatte es ja letzte Woche von South Park, jetzt hatte ich es schon wieder, habe ich gedacht, dass die auch total viele Folgen haben, aber ich habe gerade mal geguckt, so die ersten Staffeln hatten auch bloß 15 und dann gab es zwischendrin Staffeln mit nur 10 Folgen. Ich neulich nämlich mal gesehen hatte, dass die aktuellen Staffeln auch nur so 10, 12 Folgen oder so haben und da dachte ich noch so, boah, sind die auch schon so kurz. Stimmt gar nicht. Die Alten waren auch so kurz. Vollkommen.
Es ist einem nur vorgekommen wie eine Ewigkeit.
Ja, genau. So war das. Tja. Simpsons Rewatch, alle 30 Staffeln oder so.
Oh Gott.
Bist du sicher auch einen Augenblick beschäftigt. Ja, 24 Staffeln oder 23 Staffeln South Park sicherlich genauso. Das sind so die wenigen Ausnahmen, gell? Die laufen schon so lange und da hast du dann so Staffelzahlen, zweistellige Staffelanzahlen mit nicht nur einer 1 vorne. Wo gibt's das sonst noch? Das ist irgendwie auch aus der Mode gekommen. Und es sind die Trickfilmserien, die das können. Warum auch immer. Vielleicht, weil man da keine Schauspieler verpflichten muss, wenn die Sprecher... Ja,
aber da würde man überhaupt keine Staffel brauchen bei Simpsons. Ich weiß das auch noch gar nicht so lange, dass es da so Staffeln gibt. Ich dachte, es wäre einfach eine fortlaufende Serie. Ich weiß nicht, was das soll, warum man da Staffeln. Ja gut, damit man es dann als DVD-Box verkaufen kann, aber es ist doch einfach eine fortlaufende Serie. Irgendwie Folge 1 bis 1000 so und so. Also.
Ja, wahrscheinlich, aber. Das wird halt wahrscheinlich in der Industrie dann halt auch so verhandelt, gell? Macht ihr jetzt mal noch eine Staffel, dann haben die irgendwie so Buchungssicherheit und können irgendwie, keine Ahnung, investieren und wissen halt, ja, wir haben jetzt Auftrag für die nächsten 15 Folgen und danach müssen wir neu verhandeln. So, und das ist dann eine Staffel. Klar, dass ich das als Zuschauer auf der anderen Seite nicht zu interessieren brauche, wenn das eh einfach immer weitergeht. Klar, aber für die ist es halt so, das ist jetzt wieder unterschrieben, da ist die Tinte trocken, das machen wir jetzt. Und dann am Ende müssen wir neu verhandeln und das vielleicht fällt das dann auch immer noch in so ein übliches Jahr mit einer Winterpause rein oder so, dass sie dann über Weihnachten alle frei haben und dann fangen sie im Februar wieder an oder irgendwie sowas oder fangen halt nicht wieder an, wenn es nicht verlängert wird. Dass sich das so aus Produktions- und Industriesicht dann doch sehr staffelig anfühlt, weil es halt so läuft in dem Business, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm.
Ja, das kann sein.
Und dann als Zuschauer, so gerade wenn du eh hinterher hinkst und das alles so hintereinander wegguckst und es dir eh wurscht, da ist das jetzt irgendwie, ah, okay, da kommt die obligatorische Weihnachtsepisode, die immer mal sein muss. Kommt bei Christmas, kommt Hanky the Christmas Poo bei South Park wieder raus und schmiert alles voller Scheiße und dann weißt du, das ist offensichtlich die Weihnachtsfolge. Fertig, ja. Na gut. Staffeln. Schönes Thema noch so reingeschraubt.
Reingekrätscht.
Also sollte ich jetzt How to Sell Drugs Online Fast gucken, weil das zieht mich irgendwie nicht so. Wenn ich so höre, Teenies, irgendwas, deutsche Serie, da bin ich so, Ach nö.
Also das ist schon, Was für ein Wort benutze ich, dass es nicht total, total abturnt ist. Also das ist schon schmissig orchestriert. Okay. Ist schon gut gemacht und so, aber klar, wenn dir dieses Teenie-Setting nicht passt, ist schon eine Teenie-Serie, muss man schon sagen. Aber es ist schon auch intelligent gemacht und ist halt so sehr durch die vierte Wand, gell? Also es ist ja praktisch in der Rückschau erzählt. Also er ist offensichtlich geschnappt, der Protagonist, oder also von der Polizei geschnappt, und erzählt dann, wie er praktisch sein Drogen-Online-Imperium aufgebaut hat und so. Und das ist ziemlich cool gemacht, also, aber ja, wenn einem Teenie-Serie nicht, das ist schon eine Teenie-Serie. Kann man nicht anders sagen. Ah.
Siehst du, du hättest mir das einfacher verkaufen können, wenn du mir gesagt hättest, dass da zum Beispiel hier einzelne Episoden, ich weiß nicht wie viele, aber mindestens mal sechs Episoden, von Arne Feldhusen gemacht worden sind.
Ach so.
Das wiederum verkauft mir das ja schon fast instant, weil das ist der Mann, der...
Warum, wer ist das?
Der hat den Tatortreiniger zum Beispiel gemacht.
Ja, der Tatortreiniger spielt auch mit übrigens.
Ah, siehst du? Das ist ja noch besser. Mhm. Und zum Beispiel auch Stromberg, 39 Episoden als Regisseur. Mhm. Und ja, generell, der Typ hat ein Händchen für so Comedy feingliedrig zu gestalten und so. Und ich weiß nicht,
ja, genau,
ob das jetzt hier auch so komödiantisch ist, aber auf jeden Fall, das macht es mir jetzt schmackhaft.
Ich meine, Bjarne Mädel ist immer komödiantisch, gell? Also von daher, ja, natürlich hat es Comedy-Aspekte. Und ist sehr leichtfüßig. Also,
ja, ich finde, es kann man gut schauen. Schaue ich da auf jeden Fall mal rein. Das ist lustig, die Bilder, die ich gesehen habe, da ist Bjarne Mädel jetzt gar nicht groß dabei. So,
nee? Auch wenn man das, er ist schon Nebendarsteller, aber doch. Also sehr skurriler Nebendarsteller.
Okay, auch wenn man auf das Cover guckt, da sind halt oben so irgendwie die ganzen Teenies und dann sind da unten so unscharfe Leute, die ich jetzt ranzoomen müsste. Insofern, keine Ahnung. Ich gar nicht, bis du es eben gesagt hast, war mir das nicht bewusst, dass er da mitspielt. Gut, okay. Dann schaue ich da vielleicht auch mal rein. Ach, jetzt wird die Liste schon wieder länger, das ist furchtbar. Ich bräuchte ein neues Handy, um die verwalten zu können. Überleitung des Tages. Nein.
Ja, ein neues Handy, wo man größer mit besserer Auflösung Netflix schauen kann.
Oder größer mit einer höherer Auflösung sieht, wie der Riss ins Display kommt, weil es so glitschig ist. Erzähl doch mal. Ich höre, du hast ein neues Gerät. Hast du es schon kaputt gekriegt?
Noch nicht, aber ich bin kurz davor. Das ist echt schlimm, ich habe so Angst. Ich habe ein Samsung Galaxy A71. Also jetzt praktisch nicht mehr die Flaggschiff-Range, die S-Range, sondern jetzt halt A, was ja eigentlich so ein bisschen die Billig-Range ist von, oder eine von diesen Billig-Ranges, da gibt es ja mehrere, J gibt es glaube ich auch noch.
Das ist mir alles viel zu kompliziert bei Samsung, die haben auch viel zu viele Telefone, das ist, da blickt keines auch durch. Aber 71 ist das Flaggschiff-Modell von der A-Reihe, ne?
Ich glaube ja, mhm. Ja. Und ist also mit 5 Kameras, wo ich bisher noch nicht so genau weiß, für was ich die alle brauche.
Sieht aber beeindruckend aus hinten drauf, diese...
Wie so eine Spinne.
Wie heißt diese Krankheit, wo die Leute Angst vor Löchern haben?
Keine Ahnung.
Kennst du das?
Nee, kenn ich nicht.
Ah, das ist doch so eine populäre Geschichte gerade, dass irgendwie Online-Leute haben halt eine Krankheit oder behaupten, diese Krankheit zu haben. Angst vor Löchern. Und es gibt dann halt so zwei Lager. Die einen behaupten, das ist wieder so ein ausgedachter Unfug. Trypophobie. Und andere sagen, nein, es gibt's wirklich, es ist halt der Ekel vor Löchern. Da wird dann halt drüber diskutiert, ist das jetzt faktisch wahr, dass es diese Krankheit gibt oder dass es diese Angst gibt oder ist das jetzt so ein Hype gerade und alle Leute bilden sich ein, dass sie die haben. Also die Leute können dann zum Beispiel keine, was weiß ich, Bienenwaben, Schwämme oder was halt dann besonders eklig ist, sind so bestimmte Hautkrankheiten, wo du so Poren, große Poren kriegst oder es gibt so Pflanzen oder auch Tiere, die
Porenbeton.
Ja,
hier diese,
genau,
gell? Diese Steine.
Oder es gibt halt manche so eklige, eklig aussehende Tiere, die irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel irgendeine Froschart legt, glaube ich, ihre Eier in den Rücken des Männchens oder des Weibchens oder irgendwie so, und dann sind die da in so kleinen Waben drin und so. Und ich glaube, wenn
ist aber auch eklig.
Trypophobia sowas sieht, fällt er sofort ins Koma oder so, keine Ahnung. Und in diese Richtung gehen jetzt diese ganzen Multikamera-Handys, dass man da so drauf guckt und sich fragt, wenn ich jetzt Trypophobie hätte, dann wäre das gar nicht gut. Ich muss mal Trypophobie googeln oder Angst vor Löchern. Und dann auf die Google-Bildersuche klicken, dann, wenn du das gut runterscrollen kannst, ohne dass du vom Stuhl fällst, dann hast du es nicht. Aber wenn du das ganz schnell wieder zuklickst, dann kannst du vielleicht mal mit deinem Psychologen reden.
Okay, das werde ich probieren.
Ja, oder du guckst einfach dein neues Handy von hinten an. Aber Vorsicht, lass es nicht fallen. Erzähl. Wie ist das mit dem Fallen lassen?
Ja, das ging mir schon bei den letzten zwei Handys, die ich hatte, so. Beziehungsweise, ich hatte ja ich habe ja immer Arbeitshandys, gell? Das ist ja auch ein Arbeitshandy. Ich habe ja kein privates Handy. Und ich habe parallel zu meinem Arbeitskollegen haben wir beide einen Samsung Galaxy S7 bekommen. Und es ist uns direkt beiden in der ersten Woche runtergefallen, sodass beide Handys einen Sprung hatten. Also praktisch so runtergefallen, bevor die Schutzhülle bei uns angekommen ist, die schon bestellt war, gell? So, wo ich denke, so, fuck. Genau, oh fuck. Und ich habe ja, mein Handy hat früher den Akku, ist früher der Akku matt gegangen, deswegen habe ich dann seins übernommen, als er ein neues Handy bekommen hat und ich irgendwie keins, was ein bisschen unglücklich war, aber naja, deswegen hatte ich jetzt seins mit seiner Macke, und jetzt habe ich jetzt endlich dieses wunderschöne A71 und das ist noch klitschiger geworden. Also man kann das, ich kann das fast nicht in der Hand halten, ohne dass es immer rumklitscht, weil das halt so komplett abgerundet und so, also es ist unfassbar, es liegt unfassbar. Ein
riesiges Telefon in deinen winzigen Händen. Das müsstest du mir geben, stimmt. Ich kann das bestimmt gut greifen.
Ja, aber auch bei dir wird es klitschig sein. Also ich muss immer darauf achten, dass unten, dass ich den kleinen Finger immer so drunter halte, dass es mir, weil sonst klitscht es mir garantiert aus den Händen. Also furchtbar. Man kann es überhaupt nicht aufnehmen und so. Und da ich ja auch noch keine Schutzhülle hatte, weil die ist noch auf dem Weg zu mir.
Schon wieder.
Ja, schon wieder, genau.
Könnt ihr nicht die Schutzhülle einfach eine Woche vorher bestellen? Geht das nicht?
Doch, das habe ich schon mal gemacht. Und zwar diese Geschichte, als ich das Handy von meinem Kollegen dann übernommen habe, da hatte mir die Sekretärin gesagt, so, du kriegst ein neues Handy, such dir eins aus. Ja, habe ich mir ausgesucht, habe es ihr gesagt, habe Schutzhülle bestellt. Und dann sagt sie mir einen Tag später, der Chef hat da irgendeinen Quatsch gemacht mit dem Vertrag, der hat sich da irgendwas aufschwatzen lassen, du hast jetzt einen anderen Vertrag und du kriegst kein neues Handy. Ich so, what? und da mein Akku platt war, musste ich dann das Handy von meinem Kollegen übernehmen und der hat ein neues gekriegt. War ziemlich ätzend.
Da wäre ich aber nochmal, da hättest du nochmal nachverhandeln müssen.
Ja, genau, da war ich ziemlich sauer. Und dann hatte ich halt diese Hülle, gut, ich habe es halt wieder zurückgeschickt, gell? Aber da habe ich mir diesmal gedacht, nee, diesmal warte ich tatsächlich, bis das Handy da ist oder ich sicher bin, dass es kommt, dann bestelle ich eine Hülle. So, das habe ich jetzt gemacht und jetzt hat die irgendwie 3 Tage Lieferzeit. Und jetzt benutze ich die Pappschachtel, mit der das eben geschickt wird, als Hülle, was halt ziemlich lustiges Gefühl ist, weil du
Ist ja so ein riesen...
Aber das ist ein großer Kasten, oder?
Ist ein großer Kasten, also der ist bestimmt 5 Zentimeter hoch oder so.
Ich hoffe, du hast diese ganzen kleinen Zettelchen, die da drin sind, dann nicht mehr drin.
Doch, die sind da drin. Das ist ziemlich gut gemacht, mit so einem... In so einem Pappgestell ist das dann. Also du kannst es dann so aufmachen und das dann von beiden Seiten praktisch mit so einer, das ist praktisch wie so ein kleiner Karton nochmal drinnen oben und unten, dass es halt so in der Mitte schwebt. Also es ist tatsächlich auch recht gut geschützt in diesem Karton. Und ich halte es mir dann aber eben mit dem Karton ans Ohr. Es ist halt wie wenn du so ein Satellitentelefon der späten 80er dir ans Ohr hältst. Ziemlich gut.
Also der erste Fehler ist ja schon, dass du es überhaupt zum Telefonieren benutzt. Das macht doch heute keiner mehr. Wer macht denn sowas?
Stimmt, du meinst, die machen alle so Audio-Nachrichten, WhatsApp
nein,
oder
nein.
Was?
Nein, ja, also Gott, das stimmt, das machen sie heutzutage, das kann ich auch nicht verstehen. Aber das ist wenigstens asynchron. Also das ist schon mal Schritt in die richtige Richtung. Ja. Na, nee, okay. Die Schachtelsache ist natürlich aber auch gefährlich. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Es gab mal so ein schönes Video, das wird auch immer wieder rumgereicht, von diesen, wenn so das neue iPhone rauskommt, dann war ja traditionell immer irgendwie lange Schlange vorm Apple Store und alle wollten das iPhone am ersten Tag haben und so. Das hat ja so ein bisschen nachgelassen. Aber vor Jahren noch war das ja so ein Ding und da hat die Presse dann auch drüber berichtet. Und ich glaube, es war so iPhone 6 oder sowas zu der Zeit, so Pi mal Daumen. Also es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Wir sind ja mittlerweile bei 11. Da ging ein Video um die Welt, der Verkaufsstart des neuen iPhones und demzufolge geht das ja dann mit den Zeitzonen um die Erde. Also war das erste so Australien, wo das losging und die dann morgens um 8 oder 9 ihren Laden aufsperren. Und da war irgendein Kamerateam sozusagen der weltweit erste Typ, der jetzt irgendwie da in dem großen Sydney sowieso, ich glaube es war, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, und der kommt dann aus dem Laden raus, der erste Typ, der es gekauft hat, kommt aus dem Laden raus, die Kameraleute stürzen so auf ihn zu und wollen ihn dabei filmen, wie er da jetzt irgendwie, was er da sagt. Und er kommt dann halt auch gleich auf die großartige Idee, das Ding auszupacken und zieht diese Schachtel auf und das, was er halt nicht weiß, ist, dass das da oben drin liegt und es fällt halt direkt draußen auf den Boden.
Nein!
Dieses Video, das kommt immer mal wieder hoch. Ich ist, glaube ich, ganz geblieben oder hat halt einen Kratzer gehabt oder sowas, aber es war jetzt kein nicht gleich der Display-Schaden. Aber damit machst du dich halt weltweit zum Gespött, wenn du so am Tag des iPhone-Launches dein Handy vor laufenden Fernsehkameras direkt zerschmeißt. Das ist halt keine so gute Idee. Ist generell keine gute Idee, aber dann ist es halt extra lächerlich. Das fiel mir nur gerade ein, als du gesagt hast, du holst es dann immer aus dieser Schachtel. Da dachte ich mir so, das ist auch nicht ungefährlich.
Ja, stimmt schon. Ich habe jetzt übrigens heute kam tatsächlich ein Teil meiner Schutzhülle, nämlich so ein Panzerglas.
Gott, du bist so ein Panzerglas-Mensch. Das finde ich ja schrecklich. Da ist doch danach das Display nicht mehr so schön. Das ist doch alles furchtbar.
Gibt's ja unterschiedliche, gell? Habe ich mir hatte ich bisher auch nie. Aber ich habe halt ja einen Sprung im Display bei meinem vorherigen. Und dachte mir so, vielleicht hätte ich das verhindern können mit so einem Panzerglas. Habe mir dann eben bei Freunden angeschaut. Und die haben mir auch mich recht gut beraten, dass es da eben so dünne gibt, die eben in der Folie sind. Und dass es halt welche gibt, die so ein richtiges Glas sind, gell? Mhm. Ja, jetzt habe ich mir sowas bestellt, habe das drauf gemacht vorhin. Das Problem ist, dass der Fingerabdrucksensor bei diesem Handy im Display ist. Weil das Display ja die komplette...
komplette Front ist, ja.
Die komplette Front ist. Und das Problem ist, das funktioniert halt nicht, wenn da irgendwie 0,33 Millimeter Glas dazwischen noch sind, weil du da halt dann den Finger nicht nah genug dran kriegst. Also beziehungsweise der Fingerabdrucksensor merkt, also ich sehe dem an, dass er merkt, dass er versucht, meinen Fingerabdruck zu lesen, aber er schafft es halt nicht. Tja, habe ich es gleich wieder abgemacht, gell?
Tja, doof.
Scheiße ist das.
Aber es hat auch noch so einen lausigen Kameragesichtserkenner, oder?
Habe ich noch nicht getestet, bin ich nicht dran gewöhnt. Normalerweise habe ich bisher immer habe jetzt bei meinen letzten beiden Handys mit Fingerabdrucken war eigentlich recht zufrieden, obwohl ich gemerkt habe, dass der, als die Theresa ein neues Handy bekommen hat, ein Motorola, dass die noch viel besser sein können. Also deren Fingerabdrucksensor, das ist wirklich ein Traum. Da berührt man ein bisschen und es geht halt. Und der ist übrigens auf der Rückseite des Handys, was ich total clever finde.
Weiß ich nicht. Wenn es auf dem Schreibtisch liegt, dann musst du es jedes Mal hochheben extra.
Da hast du recht.
Ist das stimmt. Auch irgendwie nervig.
Ja, da habe ich mir keine gemacht. Hat recht, ja. Nee, aber also bisher fand ich das immer, weil das hat so eine kleine Vertiefung auf der Rückseite und da fasst halt mit dem Zeigefinger rein und dann geht's halt an.
Es gab jetzt so neulich, habe ich mal ein Video gesehen, das ging auf Twitter rum, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hattest, wo eine Frau vorgestellt hat, die ist blind, wie sie ihr iPhone benutzt. Und man hört ja immer wieder, dass so die Bedienhilfen vom iPhone irgendwie so marktführend sein sollen, was so für speziell Bedienungsfähigkeit für Seh-Eingeschränkte angeht. Ich habe mal irgendwann in diesem Accessibility-Menü rumgeklickt und habe da mal geguckt, was man da so aktivieren kann. Und aktivierst du da halt irgendwie so, was weiß ich, Voice-Over und so Sachen. Aber man weiß ja gar nicht so richtig, also wenn man nicht selber diese Einschränkung hat, dann weiß man ja gar nicht so richtig, wie benutze ich das jetzt, oder man kann sich da nicht so richtig reinversetzen, oder ich habe dann ehrlich gesagt auch nicht genug Elan aufgebracht, mir das genauer anzugucken, mich da rein zu vertiefen. Mhm. Jetzt ist mir dieses Video über den Weg gelaufen, wo sie halt mal so erklärt hat, wie sie zum Beispiel Twitter bedient, und das war ja schwer beeindruckend. Dann, wo du gerade gesagt hast, dann der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, der hat dann auch gezeigt, wie sie zum Beispiel einen Tweet tippt. Und da löst sie dann durch irgendeine Geste auf dem Display so die Braille-Tastatur aus. Und die ist dann auf dem Display, aber sie braucht natürlich das visuelle Feedback nicht. Ist ja logisch, sie sieht ja nichts. Also gibt es für sie keinen Grund, sozusagen auf der Vorderseite des Telefons zu tippen, sondern sie hält das Telefon dann im Landscape-Mode und mit dem Display nach hinten, also mit dem Display von ihr weg, quer. Und hat dann so die Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger rechts und links quasi hinter dem Telefon aufs Display gelegt. Aha. Und hat da so drei, so sah so jetzt, das Video war recht wackelig gefilmt, aber es sah so ungefähr so aus, als ob sie da so drei Knöpfe hat oder vielleicht sogar vier, wo sie dann noch so hin und her springen kann. Und hat dann da getippt mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Und natürlich, das hält sich ja so viel angenehmer, wenn du die Finger so auf der Rückseite des Telefons benutzen kannst. Statt da jetzt vorne drauf rumzudrücken, wo du ja mit zwei Händen gar nicht so richtig Platz hast. Und natürlich kann das dann auch den gesamten Bildschirm ausnutzen, weil es gibt nichts, was du mit deinen Fingern verdecken könntest, was du nicht mehr siehst oder so, wie bei sehenden Benutzern, weil da will ja eh keiner gucken. Und das Telefon redet dann halt die ganze Zeit. Das plappert und plappert und plappert. Alles, was sie tippt, gibt es irgendeine Art von Voice-Feedback. und das sah so aus, als ob sie da echt schnell und gut mit rumkommt. Und um irgendwas zu lesen, fährt sie mit ihrem Finger übers Display und immer da, wo ihr Finger drunter ist, das wird vorgelesen, was das ist. Entweder der Text, der da steht, oder dass es ein Knopf ist, den man bedienen könnte und was der machen würde und so. Und dann muss sie da doppeltappen oder trippeltappen oder sowas, um das auszulösen. Und das eigentliche mit dem Finger rumwischen ist so ein exploratives Finden, wo du hin musst. Sehr interessant. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das Video finde, um es zu verlinken, aber ich denke mal, wenn man sowas mal googelt oder so, sich das mal anguckt.
Aber wie geht denn Blindenschrift auf dem Handy? Weil das hat ja keine Erhebung, verstehe ich nicht.
Sie nannte das so, dass diese Tastatur so heißen würde. Ganz verstanden habe ich das auch nicht. Vielleicht ist nur die Art, wie die Buchstaben kodiert sind, die Art, wie du dann tippst oder so, das könnte ich mir vorstellen.
Ich meine, ja, lesen tut es ja nicht, es wird ja vorgelesen.
Ja, genau. Ja. Also ist so vielleicht diese Art, wie dieser Code funktioniert in der Schrift, dass du sozusagen sagen musst, da muss ein Punkt hin, da muss kein Punkt hin, da muss sowieso, und dass du darüber sozusagen deine Eingaben machst. Das könnte ich mir vorstellen. Das war so, so habe ich das jetzt interpretiert, aber das kann möglicherweise falsch sein. Ja, auf jeden Fall interessant, definitiv zu sehen, wie das verwendet wird. Und man denkt sich dann so im gleichen, ob das war so mein Gedanke. Das ist dasselbe Gerät, was ich in der Tasche habe. Das kann Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Da weiß ich gar nicht, dass das geht, ja. Also ich meine, dass das Voice-Over kann irgendwie, dass ich mir Sachen vorlesen kann, dass ich einen Text markieren kann und kann sagen, lies das mal vor, und dann liest es das vor. Das weiß ich irgendwie. Und meistens vergesse ich wieder, wie das funktioniert. Wenn ich es mal brauche, muss ich nachgucken. Aber dass da noch so ganze Tastatur Mechaniken drin sind, die ich noch nie gesehen habe, Display-Einblendungen, die ich noch nie wahrgenommen habe. So eine ganze neue Welt in dem Computer, den ich jeden Tag stundenlang benutze. Erstaunlich. Irgendwie fand ich das augenöffnend. Pun not intended. So, Was haben wir noch für Themen?
Autothemen, glaube ich.
Du wolltest noch mehr Elektrospielzeug kaufen, habe ich das richtig verstanden?
Warte mal, habe ich zu dem Handy alles gesagt? Ich habe übrigens gerade mal diese Tryptophobie oder wie die heißt, die Bildersuche gegoogelt.
Ja.
Das sind wirklich Bilder, die wirklich richtig ekelhaft sind. Ich weiß nicht, ob man da wirklich tryptophob sein muss, um das ekelhaft zu finden, aber ich finde es richtig ekelhaft, als diese Hände mit den Löchern drauf. Boah.
Ja gut, das ist ja, glaube ich, gerendert, oder?
Ja, ja.
Das sieht nicht echt aus.
Oder ist auch sowas nachgestellt, so im Endeffekt das, was du von der Unke erzählt hast, aber auf eine menschliche Hand, wo dann so Löcher drin sind und wo so Eier drin liegen. So. Das ist wirklich widerlich.
Es gibt ja zum Beispiel Pflanzen, die sowas wirklich haben, also so.
Ja, ja.
Blumen.
Ich glaube, wenn es nicht mit Menschen verknüpft ist, ist das, ja.
Wahrscheinlich müsste jemand, der es hat, auch irgendwie eine Sonnenblume oder so problematisch finden, oder? Wenn die so mit ihren ganzen.
Ja, natürlich. Klar.
Tja. Also, Trypophobiker in unserer Hörerschaft bitte in die Kommentare einrücken. Wir würden das gerne wissen, ob das echt ist.
Ja.
Ja, also du kaufst mehr Elektrospielzeug und diesmal mit 4 Rädern. Du willst mich überholen, was diese Elektromobilität angeht. Das ist ja
das ist der einzige Grund.
Also, ja, so, du kaufst mittlerweile Autos für viel, viel Geld, nur um mich zu trollen. Das finde ich gut, dass ich so einen Stellenwert in deinem Leben habe.
Ja, nee, Autos für ganz wenig Geld.
Also, ist ja noch besser.
Ja. Ja, im Moment gibt es ja so unglaubliche Förderungen.
Ja, das ist wahr.
Die, wie ich finde, vor allem dann interessant werden, wenn sie einen großen Prozentsatz des Kaufpreises ausmachen. Denn die Förderungen sind ja absolut und nicht in Prozent, soweit ich weiß.
Ja.
Also man kriegt über 9.000 Euro momentan.
Also fast 10.000 rund, Pi mal Daumen.
Ja, genau. Und ja, unser Erdgas-Up, den wir sehr lieben, der hat mittlerweile über 100.000 Kilometer. Und die Überlegung ist, ob man das gleiche Auto mit eben Elektromotor sich anschafft. Mhm. Und was dann irgendwie so mit Sonderausstattung bei 13.000 liegt. Und dann gibt man ja den alten auch noch in Zahlung. Ne? Also dann ist man irgendwie unter 10.000 und hat ein neues Elektroauto. Und wir sind schon gefahren. Er macht richtig Spaß.
Oh, die gehen gut los, ne?
Ja, ist halt wie unser Ab auch. Aber ich bin zum steilsten Berg gefahren, den ich kannte in der Gegend. Und habe da eben von null, das ist halt wie eine Rakete. Also schon richtig geil. Ja. Werden wir morgen mal unser altes Auto vorstellen, damit sie uns sagen, wie viel wir dafür noch kriegen. Dann gucken wir mal.
Okay, cool.
Ja.
Aber also das sind ja auch diese Drillinge aus dem VW-Konzern. Also du könntest ja jetzt Seat Mi oder Citigo, Skoda oder eben wieder abkaufen, aber du bleibst beim VW Original. Was heißt Original?
Ja,
bei dem mit dem Label.
Genau, ich fand's ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Also wir haben diesmal gar nicht bei den anderen uns ein Angebot machen lassen. Wir wissen auch, das werden sie uns auch morgen sagen, die Theresa arbeitet ja im öffentlichen Dienst und es könnte sein, dass wir da, also letztes Mal hat sie ja bei der Kirche gearbeitet, als wir ihn gekauft haben, und es könnte sein, dass wir da auch sowas wie einen Großkundenrabatt, also letztes Mal hatten wir 20% Großkundenrabatt bekommen. Weiß nicht genau, wie es diesmal ist. Das müssen wir morgen mit ihm erklären, was da Sache ist.
Was da geht.
Ja. Und das ging halt damals bei VW, aber eben nicht bei Skoda und Seat, weil die halt keinen Großkundenrabatt mit der Kirche hatten, weil die Kirche halt VW fahren will und nicht Skoda.
Verstehe.
Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie es beim Landratsamt ist, aber das sind so Sachen, die müssen wir morgen noch klären. Das andere, was wir noch klären müssen, ist, das hast du mich vorhin darauf gebracht, also der im Autohaus hat gesagt, dass es egal ist, wann wir das Auto bekommen, was die Förderung angeht. Denn die Lieferzeit, hat er schon gesagt, wird so auf Mai hinauslaufen.
Was echt krass ist, gell? Mai.
Ja, da haben wir auch ein bisschen gelacht. Vor allem ist halt die Frage, ob es stimmt, gell? Das, wenn die Mai sagen, kann es ja auch Juli heißen, gell? Also.
Ja, das ist zumal das eine. Zum anderen, also die Fragen, die sich da bei mir sofort türmen, also zum einen, ja, ist, wie ist das mit der BAFA-Förderung? Das muss man sicherlich gucken. Wird die, weil diese 10.000 Euro, das ist ja jetzt diese erhöhte Geschichte wegen Corona, um so ein bisschen Absatz anzukurbeln, damit die Autohersteller zu retten. Und die ist ja, glaube ich, beschränkt im Moment auf bis Ende des Jahres.
Also die, das Teil, diese 10.000, das teilt sich irgendwie 6.000 kriegst du über die BAFA und den Rest von VW.
Ja, genau. Also der vorher war es ja so, da war das gleich. Da war der BAFA-Anteil und der Herstelleranteil war identisch. Und dann waren das so 6.000 Euro ungefähr plus Mehrwertsteuer. Jetzt ist der Anteil des Staats verdoppelt worden, ungefähr, und der Herstelleranteil ist gleich geblieben. Und genau. So, das heißt also, du hast jetzt das Problem, dass du erstmal, das weiß ich jetzt einfach nicht, aber mein Bauchgefühl ist, dass es mit der Auslieferung zusammenhängt und nicht mit der Bestellung. Aber ich mag mich da irren, aber das solltet ihr auf jeden Fall klären. Und das andere ist natürlich, dass du bei so einer langen Lieferzeit, wenn du es jetzt bestellst, diese Mehrwertsteuersenkung, gut, jetzt der Kaufpreis, wenn das jetzt ein 50.000 Euro Auto wäre, wäre das nochmal ein anderer Schnack. Aber nichtsdestotrotz, da geht ja auch Geld durch die Lappen, ne? Bei Dingen, die mehrere tausend oder vielleicht sogar 10.000 Euro kosten, da sind 2, irgendwas Prozent oder was es jetzt dann im Endeffekt ausmacht, ja, auch Geld. Nicht so.
3% sind es, oder?
Ja,
ist von 19 auf 16.
Ist von 19 oder? Auf 16 gesenkt, aber das heißt nicht, dass dein Preis um 3% runtergeht. Also du gehst von es sind 3% weniger, die auf was draufgeschlagen werden. Dadurch senkt sich dein Preis aber um etwas weniger als 3%.
Stimmt.
Ja. Genau, das finde ich immer geil, wenn sie so Werbung machen mit, wir schenken ihnen die Mehrwertsteuer und so, dann rechnen sie das auch jedes Mal falsch. Das ist immer großartig. Also da sind wirklich so Werbeprospekte von, weiß ich nicht, Mediamarkt, Saturn, irgendwas, keine Ahnung, irgendwie so Dings, wo dann, wo du davor stehst und denkst, Prozentrechnung könnt ihr auch alle nicht. Das aber egal. Wahrscheinlich können sie es sogar und macht es absichtlich so, damit es bei der Zielgruppe ankommt. Weil die es nicht kann oder weil sie glauben, dass die es nicht kann. Egal. Aber jedenfalls,
naja, also
da fehlt dir dann auch Geld, aber das ist...
Das ist nicht viel, ist so 200 Euro. Also es ist vertretbar. Wenn man so viel Geld geschenkt bekommt, finde ich es vertretbar, die 200 Euro dann eben nicht. Aber ja, muss man gucken, wie das... Es muss ich morgen nochmal genau... Ist die Frage, wie ich das... Ob ich mir das schriftlich geben lassen kann von ihm. Das ist ja, weil auch, das ist auch ein bisschen schwierig, gell?
Ja,
jetzt das ihm schriftlich geben kann, dass die BAFA mir das Geld gibt.
Nee, das wird er sicherlich nicht schriftlich geben können. Das wird es wahrscheinlich einfach irgendwie, weiß ich nicht, mal mit der BAFA oder mit irgendeinem so Elektroauto-Kaufberatungs-Irgendwas-Webseite oder so dir mal noch von unabhängiger Stelle bestätigen lassen. Und wenn du da widersprüchliche Informationen findest, dann solltest du die mit zu ihm nehmen und ihn mal fragen, ob er dich absichtlich falsch beraten wollte oder wie das jetzt aussieht.
Ja.
Aber wenn es so sein sollte, wie er sagt, ja gut, dann umso besser. Dann hast du das Problem ja aus den Füßen. Und wenn es nicht so ist, das ist die Frage, was du dann machst. Dann wird es auch natürlich unattraktiver. Ne?
Total, dann wird es gleich mal wahrscheinlich und 3.000 oder 6.000 Euro unattraktiver.
Ja, genau. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, wenn ihr da morgen mit eurem alten Auto aufreitet und ihr wollt es ja nicht jetzt zurückgeben und im Mai ein neues Auto bekommen, ihr wollt es ja im Mai zurückgeben. Wie will der denn ein Auto schätzen, was noch, wie viele Monate sind das in Betrieb sein wird?
Ja,
also, ja, genau. Ja, ist ja ein bisschen schwierig, oder? So.
Ja, vor allem, also momentan sind halt die Bremsen ziemlich runter. Klar, nach 100.000 Kilometern noch die ersten Bremsen.
Aber das werden sie
kann man sich vorstellen.
Gegebenenfalls nicht mehr sein, wenn du sie in der Zwischenzeit noch reparieren lässt.
Richtig, genau. Das kann ja ein ganz anderes Auto sein.
Ja, es kann einen Unfall haben in der Zwischenzeit oder so. Also ja. Wollen wir es nicht hoffen, aber
nee.
Es könnte auch, keine Ahnung, weiß es ich, kotzt dein Sohn über die ganze Rücksitzbank, dann ist das auch eine Art von Unfall. Das ist sicher auch mehr wertmindernd. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich tatsächlich.
Da können eine Menge Sachen passieren.
Ja, weiß ich nicht. Also ja, ich habe da morgen noch Fragen.
Genau, ich werde da mal fragen. Nee, aber ist ja cool. Dann das Elektrozeitalter beginnt jetzt langsam.
Ja,
also,
ja,
mit der Reichweite so, kommt ihr aus?
Gut 200. Also ist ja jetzt der neue, der hat ja eine neue Batterie. Ist ja eine neue Generation von ab. Und der alte wird bei mir in der Familie schon gefahren. Und da ist wohl die Reichweite ziemlich so, wie die auch gesagt wurde, vom Hersteller, wenn man ihn vernünftig fährt. Also man kann natürlich nicht irgendwie auf der Autobahn rasen, das geht halt nicht, weil dann
ja, das zieht sinkt halt die Reichweite sehr viel schneller leer, das ist klar.
Genau.
Ja, Winter ist halt übrigens, so, also du musst halt Worst Case, ne? Du musst dann die Winterreichweite rechnen, ob die dir.
Ja, aber wir benutzen das Auto hauptsächlich mittlerweile zum Theresa pendelt zur Arbeit nach Aschaffenburg. Und halt so, wenn wir am Wochenende mal nach Frankfurt fahren oder so, also wenn wir zu euch fahren oder zum Stefan oder so, und das ist eine Reichweite, selbst wenn er im Winter da eine geringere Reichweite hat, schaffen wir das immer noch, also
ja.
Selbst wenn er Worst Case nur die Hälfte der Reichweite hätte, würden wir es immer noch locker schaffen.
Ja, zum Stefan und zurück, schon spannend dann.
Okay. Ist beim Stefan aber dort sind wir da ja 3 Stunden, da kann man da nochmal einen Strom hängen und so.
Ja, aber wenn der Stefan keine Wallbox hat und du hast nur Schuko, dann kannst du die 3 Stunden auch verreiben, da kannst du auch, also das kannst du auch lassen. Aber ja, stimmt schon, dann musst du halt im Zweifel fährst du nochmal einen Schnelllader irgendwo, stellst du nochmal 5 Minuten da dran.
Ja, oder wir fahren halt, wenn es mal minus 20 Grad hat im Winter, fahren wir halt mal nicht mit dem Auto.
Ja, das ist genau der Punkt, ihr habt ja noch ein anderes und das ja,
eben.
Dann ist ja egal.
Und es wird halt eigentlich mehr kalt im Winter. Also die letzten Winter.
Ja, das ist auch noch so ein Punkt, ja. Ist immer schön, wenn diese Tests dann gemacht werden. So, ja, wir sind jetzt hier in Norwegen, Schweden, irgendwo, keine Ahnung. Ja, oder
Automotorsport. Schön wäre es, wenn wir mal Schnee hätten.
Genau, Automotorsport hatte dann neulich irgendwie auch so einen Vergleichsfahrt. Da haben sie dann irgendwie Renault Zoe gegen den Up und gegen den Ioniq. Irgendwie so Wintervergleichsweiten Fahrt und dann sind sie irgendwo in die Alpen und sind dann erstmal gleich so am Anfang versucht, so eine verschneiten Hügel hochzufahren. Und da haben sie, im Wesentlichen haben sie da nicht das Elektroauto getestet, sondern die elektronische Regelung von dem ESP, die dann bei dem einen Auto, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, hat das so zugeregelt, dass der quasi gar nicht mehr den Berg hochgekommen ist. Der ist am Schluss Schrittgeschwindigkeit gefahren, weil das immer, wenn es durchgedreht hat, hat es so viel Kraft weggenommen, dass am Ende, weil es die ganze Zeit durchgedreht hat, am Ende gar nicht mehr da hochgekommen ist. Und das sind so Sachen, da guckst du dir diesen Test an und kriegst da voll die schrecklichen Ergebnisse und gleichzeitig denkst du dir, wann bin ich das letzte Mal auf Schnee gefahren?
Nee, genau.
Da hatte ich meinen Führerschein relativ frisch. So, das ja. Nee, das stimmt jetzt nicht ganz, aber nee. So im Großen und Ganzen, das kommt so selten vor mittlerweile.
Auch ja, und vor allem mit diesem Auto dann nicht, gell? Also das kommt vor, wenn wir dann halt mal in die Schweiz in Skiurlaub fahren oder so, aber dann fahren wir halt dann doch mit einem großen Auto, gell? Also,
ja, es kommt hier ja durchaus auch mal vor, aber erstens sind es dann auch Tage, wo man denkt, wenn es nicht gerade Corona ist und es schneit wie die Hölle, dann fahre ich halt an dem Tag mit der S-Bahn zur Arbeit. Ich muss mich da nicht in diesen Schneestau stellen und riskieren, dass mir irgend so ein Idiot hinten reinrutscht, weil er nicht weiß, wo man Winterreifen bestellt. Und dann vermeide ich das aus dem Grund und zweitens, ja, ich weiß nicht, früher habe ich so einen Job gehabt, wo ich regelmäßig zu Kunden fahren musste, irgendwie viel, viel, viel im Auto unterwegs gewesen bin, aber halt dann auch nicht mit meinem, sondern mit einem Dienstwagen. Da ist man nochmal gelegentlich irgendwo im Schnee unterwegs gewesen, weil es einfach auch, weil die Anzahl der Kilometer, die man pro Jahr runtergeschrubbt hat, halt höher war. Das passiert alles nicht mehr, zumindest in meinem Leben nicht mehr.
Reifen sind übrigens ein Thema. Und Ausstattungslinien. Und zwar, es gibt wieder 3 Ausstattungslinien. Und beim letzten war das so, wir wollten halt so ein paar Extras, gell? Also es gibt so ein paar Extras, die wir unbedingt haben wollen. Also auf jeden Fall ein Tempomat und auf jeden Fall Bluetooth. Und beim letzten war das dann so, dann hat man dann eben so diese mittlere, ich glaube, der nannte sich Style oder so, ja, also diese mittlere Ausstattungslinie, da ist das dann eben schon mit drin oder Teile davon mit drin. Ja, jetzt gibt es wieder drei Ausstattungslinien und die unterscheiden sich halt nur in Dingen, die vollkommen irrelevant sind. Also diese ganzen, so wie, ja, Tempomat, Bluetooth, Winterpaket, also das ist eine beheizbare Frontscheibe hast und sowas. Das gibt's halt alles nur als Extras und zwar bei allen drei Ausstattungslinien, was ich irgendwie seltsam finde. Und die Ausstattungslinien, die unterscheiden sich dann halt in so Sachen wie beim einen ist das ganze Auto in der gleichen Farbe und beim anderen ist das Dach in schwarz oder in weiß. Ja, als Kontrast zur Autofarbe. So. Mhm. Das könnte man auch einfach als Extra, das ist so egal. Und das andere sind die Reifen beziehungsweise Felgen. Und da hat eben der ganz einfache hat halt so Stahlfelgen und der nächsthöhere hat ziemlich hässliche Alufelgen, so sehr, sehr geschlossene Alufelgen. Ich muss mir die nochmal im Original anschauen, aber für mich sehen die so aus, die sehen aus wie Radkappen, wo ich mir denke, so, dafür fahre ich doch keine Alufelgen, dass sie dann aussehen wie Radkappen, also.
Ja, das ist aber wahrscheinlich, das sind diese.
So elektromäßig.
Ja, das sind diese Elektroautofelgen, das machen alle Hersteller so.
Ja. Ja, aber dann sollen sie ganz zu sein und nicht so, so
ja, fast. Das können sie nicht wegen Bremskühlung.
Ah, okay.
Das würden sie wahrscheinlich gerne machen, aber du brauchst ein gewisses bisschen Belüftung, damit du bei mehreren Vollbremsungen oder sagen wir mal bei so Hangabfahrten oder so, was weiß ich, ins Hochgebirge, das müssen die Autos ja auch können, ne? Können nicht.
Aber das ist praktisch so ein Design, worauf sie sich geeinigt haben, was zu Elektro passt, oder was?
Nee, das ist aerodynamisch einfach besser. Wenn je glatter die Felge außen ist, wenn die komplett zu wäre das wahrscheinlich idealer, weil dann hast du weniger Luftverwirbelung und das spart halt einfach Strom dann.
Ah, okay, dann mache ich mir darüber vielleicht doch nochmal Gedanken, weil da sind noch bessere Reifen drauf, irgendwie mit Rollwiderstandsgemindert.
Ja, das oder sind alles diese Dinge, die sie, also kannst mal davon ausgehen, dass die, dass diese Reichweitenangaben, die sind garantiert mit diesen Felgen und mit diesen Reifen und so gemacht oder vielleicht mit noch irgendwas Extremerem. Und wenn du da anderes Zeug bestellst, dann geht's schon abwärts. Vielleicht nicht sofort dramatisch, aber es sind alles halt so kleine Punkte.
Okay, dann mach ich mir darum noch mal. Aber, jetzt kommt's, die dritte Ausstattungs, also die höchste Ausstattungsreihe, die hat halt wieder andere, die lustigerweise bei Volkswagen auf der Seite gar nicht vorkommt, sondern das hat nur er mehr im Autohaus. Das ist noch eine dritte, ich weiß nicht, eine geheime Ausstattungsreihe, keine Ahnung. Und die hat andere Alufelgen drauf. Die nennen sich Dublin, glaube ich. Ich glaube, es war Dublin. Und da habe ich das gegoogelt. Das sind halt verdammte Hakenkreuze.
Was?
Da hast du ein Hakenkreuz in deiner Felge. Nein, das will ich nicht. Das musst du mal googeln.
Okay.
Das ist völlig absurd. Ich weiß nicht, also so ein Design-Fail.
Oh ja, ich sehe.
Unfassbar, oder?
Ja, wenn man jetzt weiß, dass du Hakenkreuz sagst, dann sieht man, was du meinst, ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sofort gesehen hätte, wenn ich das jetzt so.
Nee, also will ich wirklich auf keinen Fall haben.
Okay. Wie ist denn das so mit diesen elektrospezifischen Ausstattungsdingern? Wollen Sie da, bauen Sie da auch so Fallen ein, dass du irgendwie, was weiß ich, nur in einer bestimmten Ausstattungslinie die Wärmepumpe kriegst oder die, den CCS-Laden oder sowas? Da, sowas machen Sie solche mal rein?
Den CCS-Lader musst du als extra dazu kaufen.
Ja, eben, genau.
Bei allen Ausstattungsvarianten.
Okay.
Den brauchst du doch, oder? Habe ich richtig verstanden, oder?
Nee, nicht zwingend. Also grundsätzlich ja, Elektroautos.
Aber ohne ist doch Quatsch, oder?
Ja, würde ich sagen. Gibt Leute, die das anders sehen. Ich denke, speziell im Zusammenhang mit Wiederverkaufswert würde ich ihn auf jeden Fall nehmen. CCS ist halt das Schnellladen. Das ist halt Gleichstrom, Schnellladung.
Ja.
Das heißt, alle so, wenn du so Ladezeiten liest, irgendwo, wo steht hier, was weiß ich, in einer Stunde von 20 auf 80 oder so, das ist immer dieses CCS-Schnellladen.
Ja, und du willst ja, wie wir vorhin gesagt haben, du willst ja wenigstens mal die Chance haben, wenn du irgendwie nach Hofheim fährst und du merkst es dann nicht, dass du mal eine Tanke fährst und mal eine halbe Stunde das Ding voll machst oder so, gell?
Genau, ganz genau.
Also.
Und gibt jetzt natürlich Leute, die sagen, nee, strikt, das ist hier, was weiß ich, für unseren was ich meine zum Beispiel, wir sind hier Pflegedienst sowieso und wir bedienen die umliegenden drei Orte und unsere Mitarbeiter nehmen das Ding morgens vollgeladen, fahren zu drei älteren Damen und verrichten dort ihre Arbeit und fahren danach wieder nach Hause. Maximale Reichweite, maximale Aktionsradius sind 43 Kilometer. Haben wir jahrelang Buch geführt, wissen wir ganz genau. Und dann steht das Ding die ganze Nacht wieder bei uns auf dem Hof. Dass so jemand den CCS-Lader nicht mitbestellt und sagt, das kann über Nacht am Wechselstrom stecken und das reicht jedes Mal, damit der morgens mit 100% da steht. Die 200, 300, 500 Euro, was auch immer die dafür haben wollen, spare ich mir. Okay, aber in dem Augenblick, wo das Auto dann mit dem Leasing fertig ist und irgendwie wieder verkauft werden soll, oder ja, beim Leasing ist auch wurscht, aber in dem Augenblick, wo du einen Wiederverkaufswert erzielen willst und auf dem Gebrauchtmarkt dann irgendwie sagt, der hat den CCS-Lader nicht, dann sagt 90% der Leute, ja, nee, dann, danke schön, weiter geht's. Also schon allein deshalb würde ich dir mit reinklicken und wie du sagst, diese Option zu haben, wenn du mal irgendwo stecken bleibst, schnell laden zu können. Wärmepumpe, das ist halt so ein Feature, ja, damit sinkt der Verbrauch für die Heizung erheblich.
Was ist eine Wärmepumpe?
Na, du hast du nicht eine Wärmepumpenheizung? Du weißt doch, was eine Wärmepumpe
ist. Ja, ja, klar. Ist das tatsächlich das auch, oder?
Ja, das ist das auch, genau. Das ist halt einfach die Idee, die Wärme für die Heizung mit einer Wärmepumpe zu erzeugen.
Mhm.
Und eben weiß nicht.
Ich sag nicht, ob das der überhaupt hat, also ob der das anbietet.
Das weiß ich auch nicht. Vielleicht sagen sie es tatsächlich, dass sie das bei so einem City-Auto, dass sie das da nicht brauchen oder nicht wollen. Das ist mir nicht
begegnet.
Das ist halt, sagen wir mal, ein Feature, wenn du viel im Winter fährst. Allerdings für jemanden wie euch, die den Wagen ja wahrscheinlich in der eigenen Auffahrt mit angestecktem Strom stecken haben und dann morgens irgendwie da über eine App oder über irgendeine Vorprogrammierung oder so auch sagen können, hier, ich muss um 7.30 Uhr losfahren und liebes Auto, sei bitte warm innen drin, wenn ich einsteige. Und dann kann der den Strom fürs Warmmachen innen drin noch aus dem Kabel lutschen und muss ihn nicht aus der Batterie lutschen, wenn du losfährst. Dann hast du das Problem nur nachmittags auf dem Heimweg im Winter.
Keine Ahnung, ob er das kann. Also es gibt eine App, die mit dem Auto irgendwie in Verbindung steht und da irgendwas.
Ja, darüber ist sowas in der Regel. Also Vorklimatisierung ist so ein typisches Ding für diese Apps, weil das natürlich clever ist, gell? Früher bei einem Auto hattest du eine Standheizung, aber das konntest du nicht in der Garage auslösen, weil dann ist alles voller giftiger Gase oder in der Tiefgarage nicht auslösen oder. Und heutzutage mit Elektro und es ist halt, Innenraum warm machen ist ziemlich energieaufwendig, gerade wenn du keine Wärmepumpe hast, weshalb ja Elektroautos auch gerne mal irgendwie Sitzheizungen und Lenkradheizungen irgendwie serienmäßig mitbringen bei manchen Herstellern oder bei vielen Herstellern, weil man dann immer argumentieren kann, naja, dann machst du die Sitzheizung und die Lenkradheizung an und dann fühlst du dich schon mal ziemlich wohl, da musst du nicht so viel heizen und dann geht das auch nicht auf die Luft warm machen im Innenraum ist extrem viel energieaufwendiger als so ein bisschen Flächenheizen.
Ja, klar.
Und Wärmepumpe ist dann an der Stelle klar, wenn du jetzt Langstrecke fährst oder so und da lange, lange heizen willst, das zerrt dann schon an der Batterie. Für so Kurzstrecke, wo manche Leute nicht mal die Jacke ausziehen, für die bisschen, was sie fahren, kann man darüber diskutieren, inwiefern man das braucht. Da muss die Scheiben frei eisen und das reicht dann aber schon. Und dann kommt wieder das Argument, Winter haben wir eh nicht mehr. Also.
Ja, ich glaube, also ich habe mir das Auto ziemlich, weil es insgesamt als so billig ist, habe ich es mir schon ziemlich voll geklickt mit diesen ganzen Extras. Also ich habe auch Winterpaket mit reingeklickt.
Ja. Wie gesagt, die Ausstellungsliste vom Ab kenne ich nicht so genau, aber ich weiß, dass andere
Hersteller da. Das ist ziemlich überschaubar. Also viel mehr ist es auch nicht.
Okay.
Gibt es noch irgendein Komfortpaket, wo es dann, was ich gar nicht gebraucht hätte, aber das muss man nehmen, wenn man das Winterpaket haben will.
Das ist immer so absurd, gell? Du kannst die Rückfahrkamera nur haben, wenn du das Schiebedach nimmst und so, wo man sich denkt, so, what, why? Also, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber
ja, genau.
Wo man sich so denkt, das stelle ich mir so am Auto vor, so, was ist jetzt genau der Grund dafür, dass das so sein muss, so? Warum kann ich
den
lackierten Außenspiegel nur haben, wenn ich den Doppelrohrauspuff nehme? Also, das geht manchmal nicht so richtig in einen.
Ja, in dem Fall verstehe ich sogar noch. Weil zum Winterpaket nämlich dazugehört, dass die Seitenspiegel beheizbar sind.
Und ist das nicht Serie? Ich dachte, das hat jedes Auto.
die Basisvariante, da kann man, glaube ich, nicht mal elektrisch die kann man sie nicht mal elektrisch einstellen.
Damit könnte ich ja noch leben. Das brauche ich nicht so
oft. Und das glaube ich nämlich, dass das der Grund ist, warum man die Komfortvariante nehmen muss, weil in der Komfortvariante kannst du es elektrisch einstellen. Das heißt, da ist dann hast du praktisch einen anderen Spiegel, der verkabelt ist und der einen Motor hat und sowas und der eben Strom hat.
Ja,
okay. Und das brauchst du ja, um es zu beheizen. Deswegen, vielleicht hängt es damit irgendwie zusammen.
Ja, klar, kann man sich Geld beim Kabelbaum sparen, wenn man da gar keine Kabel reinlegen muss. Klar.
Genau, und beim Sitz, die Sitzheizung geht halt nur mit einem Sitz, der höhenverstellbar ist. Weil die Basisvariante ist nicht höhenverstellbar. Und die mit Komfortvariante ist sie höhenverstellbar. Und dann kannst du noch mit Winter, dass er eben auch Strom hat. Weiß ich nicht, vielleicht bauen die da nur, ist das ein Sitz, dieser höhenverstellbare, der auch Strom kann. Keine Ahnung. Sparen sie vielleicht eine Sitzvariante und
ja.
Ich weiß nicht.
Naja, das sind so Sachen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile so Anklänge auch in dieser Industrie, wie zum Beispiel Tesla macht das jetzt, glaube ich, da kannst du die Sitzheizung als extra später kaufen.
Genau, freischalten.
Ja, genau. Die ist dann einfach immer drin im Auto. Ja. Und du hast sie halt nicht mitgekauft, dann geht sie halt nicht. Dann ist sie über
Software deaktiviert. Ja, genau, sowas vermute ich da auch.
Und
weil es halt einfach ist, es ist direkt mit reinzubauen und dann halt nur eine Produktionsstraße zu bauen für diese Sitze, die halt alles können und ob die Leute es dann nutzen oder nicht, es kommt darauf an, ob sie es bezahlt haben oder nicht.
Ja, es ist schon irgendwie
Das ist schon weird, ja.
Ja, vor allen Dingen so in Zeiten von Nachhaltigkeit und so denkt man sich, so, ja, vielleicht ist vielleicht ist es naiv zu glauben, dass da Sachen weggeschmissen werden, die nicht benutzt werden quasi, wenn ich das nie freischalte, dann haben die das gebaut und haben es eingebaut und haben es und ich habe es jahrelang durch die Gegend gefahren und es hat nie ein einziges Mal einen Sitz geheizt. Das ist doch Ressourcenverschwendung. Vielleicht ist aber die doppelte Produktionsenstraße und all das vielleicht ist das viel mehr Ressourcenverschwendung. Insofern, das sollte man vielleicht nicht sofort wegwischen, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem falsch an, so intuitiv erstmal, zumindest ja, für mich. Aber vielleicht müsste man mehr drinstecken. Ja. Aber da kommt dann sofort irgendjemand und hackt da irgendwie und sagt dir, hier, da musst du die drei Kabel da und dann musst du so ein Schalterchen noch und dann zack, bumm. Wenn das deiner ist und der ist nicht geleast oder so, dann kannst du es ja machen.
Ja.
Zack, hast du entweder eine Todesfalle, die abfackelt oder eine Sitzheizung. Eins von beiden, je nachdem, wie gut das YouTube-Tutorial ist. Da brennt dir der Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also ich muss ja sagen, ich kann mit Sitzheizung nicht so wahnsinnig gut, weil ich habe da meistens das Gefühl, dass ich gerade in die Hose gepisst habe, wenn der Arsch so warm wird. Also ich finde das nicht angenehm. Es
soll ja auch für Männer nicht so gesund sein, sagt man, dass Hoden das ja, nicht gut so mögen, wenn sie warm gemacht werden.
Mit der Familienplanung bin ich ja durch, also von daher.
Ja, das ist sicherlich das ist für uns so beiden gut. Jetzt richtig, aber ich hatte mal einen Mietwagen, ich glaube es war ein BMW, ja es war ein BMW, ein Fünfer, der konnte das einstellen, da konntest du in den Bordcomputer reingehen und konntest quasi so bei der Sitzheizung einmal auf Optionen klicken und dann konntest du dir die Verteilung der Hitze zwischen Sitzfläche und Sitzrücken aussuchen. Und das fand ich persönlich sehr angenehm, weil Wärme am Rücken,
Rücken
finde ich total angenehm. Und dann stellst du das einfach so ein, dass du sagst, was ich hier 90-10, also du drehst das, ich weiß nicht, ob es 100-0 einstellen konntest oder das war, glaube ich, eh nur so eine Farb. Ich meine, mich erinnern, das war so Farben, wurde das dann röter und entweder war beides rot oder du hast das Rot so zu der einen Seite rübergeschoben mit so einem Drehregler. So habe ich das in Erinnerung. Vielleicht müssen jetzt mal 5er BMW-Fahrer unter den Hörern und Hörerinnen mal sagen, wie das da ist. Aber in meiner Erinnerung, man konnte das so einstellen, dass es im Wesentlichen den Rücken warm macht. Und dann fand ich das sehr angenehm. Dann bin ich da sehr viel in diesem Auto sehr viel mehr mit Sitzheizung gefahren. Das war auch Winterzeit, wo wir den gemietet hatten. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr geht. Bei den meisten Autos ist es ja echt nur ein Knopf. Klar ist jetzt der Up auch nicht die Fahrzeugklasse für, wo sie so elaborierten Quatsch treiben. Aber ich hatte jetzt neulich die E-Klasse, wo ich berichtet hatte. Ich hatte dann in der Woche danach nochmal ein Audi A6. In beiden habe ich das nicht gesehen und die sind dieselbe Fahrzeugklasse wie der 5er BMW. Also und das mit dem 5er, dass ich das gesehen hatte, das ist Jahre her. Sicher 10 Jahre her.
Okay.
Sagen wir mindestens 8. Und seitdem ist mir das nie wieder aufgefallen. Auch die S-Klasse, die ich neulich mal hatte, das Mietwagen. wüsste nicht, dass der das gekonnt hätte, aber das war auch Winter. Du erinnerst dich sicher. Dieses absurde Fahrzeug, was ich da hatte. Zu diesem Termin. Zu diesem einen Termin.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Nun denn, ich bin gespannt. Welche Farbe wird es? Wieder rot?
Nee, wird wahrscheinlich so ein Mintblau, so ein Hellblau.
Ein Elektroblau quasi.
Genau, Elektrofarben. Und das ist halt die Farbe, die ohne Aufpreis ist und sie gefällt mir oder gefällt uns.
Das ist ja günstig. Dann, also das ist gut, wenn einem zufällig die günstige Farbe gefällt.
War ja beim Roten auch so. Okay. Oder? Ah, nee. Das Rote hat, glaube ich, ein bisschen was gekostet, aber ganz wenig. Es war praktisch die zweitbilligste, die Rote. Und ich wollte halt ein buntes Auto wieder und ich finde, das passt halt auch irgendwie zu diesem Elektro, dass das eben so ein kaltes Blau ist. Und deswegen, nö, finde ich gut. Muss auch nicht zwingend wieder genauso so aussehen wie das vorher, sondern es darf ruhig auch ein bisschen anders aussehen. Und ich finde, es passt farblich auch zu unserem anderen Auto.
Was man neues Auto hat, ne?
Genau. Ich glaube, dass bei dem anderen haben wir so ein warmes Grau und dann daneben so ein Türkis. Ich glaube, das passt ganz gut.
Okay, ich habe gerade mal so Farben gegoogelt. Mal
gucken, ob wir da alles unter Dach und Fach kriegen, dass das, also das ist mit dieser Buffer-Sache, das muss ich auf jeden Fall noch klären.
Ja, und wenn es nur für Peace of Mind ist, wenn am Ende genau das rauskommt, was du jetzt angesagt bekommen hast und es stimmt so, dann umso besser. Also, das wäre halt ärgerlich, genauso wie es ärgerlich ist, wenn du so, ich hatte irgendwie mal gelesen, dass Leute beim Kauf von Elektroautos irgendwie von Autohäusern, die sich mit Elektro halt noch überhaupt nicht auskennen. Aber es gab ja auch so Geschichten, wo dann die Autohäuser angefangen haben, die Leute so, die kommen mit dem Wunsch, ein Elektroauto zu kaufen, da rein und kriegen das dann quasi ausgeredet oder es wird versucht, es denen auszureden, damit
man
da
noch. Ja, ging es ja mit dem Erdgasauto so, das war ja total lächerlich. Ja. Also wo dann wirklich bei Seat war das ja. Wir kamen hin und haben gesagt, wir wollen den Seat Mii kaufen oder den Skoda Stigo oder den Up. So, machen Sie uns mal ein Angebot, lass uns mal fahren, lass uns mal reinschauen und so, lass uns mal drüber reden. Und hat er angefangen, uns das auszureden. Ja, er ist ja früher Rennen gefahren und das hat ja überhaupt keinen Sinn und die explodieren ja alle und also wirklich so nur die letzten Allgemeinplätze so. Und das rechnet sich ja nicht, wo ich mittlerweile sagen kann, er irrt. Das rechnet sich sowas von. Ja. Also, wo ich mir denke, so, okay, du willst offensichtlich kein Geschäft mit uns machen, ja. Nein, wir wollen keinen Golf mit Alufelgen bei dir kaufen. Wir wollen einen verdammten Mii kaufen, ja. Also.
Ja, vielleicht hat er mit der Taktik üblicherweise Erfolg und wenn er hin und wieder mal scheitert, ist ihm das egal. Ich weiß es nicht. Oder er ist halt echt so dumm.
Ja, ich glaube, der war so dumm.
Ja, und solche Geschichten so hörst du von Elektromobilität auch. Und da werden dann halt Leute irgendwie in so Fallen laufen gelassen, dass sie dann tatsächlich, weiß nicht, eine Renault Zoe ohne den CCS-Anschluss bestellen, weil ihnen halt niemand gesagt hat, was das da ist in der Aufpreisliste. Und dann halt Leute, die sich mit Elektromobilität nicht so befassen. Und die werden,
braucht man bestimmt nicht.
Ja, genau,
das braucht man bestimmt
nicht. CCS habe ich nie gehört, was soll ich, keine Ahnung, irgendwas mit Scheibenwischern. So, ja, ja, genau. Keine Ahnung. Und man hört diese Storys jetzt so, wenn du die Elektromobilitätspodcasts, die ich so höre, dann hört man immer wieder jetzt so Geschichten, dass die Leute, die einfach, sagen wir mal, ich brauche ein Auto und dann und das mit dem Elektro finde ich wegen der Umwelt richtig, dann gehe ich in den Laden und kaufe mir so ein Elektroauto und vorher.
Die werden mich da schon richtig beraten.
Genau, die werden mich da schon richtig beraten und dann fahre ich los und fahre in die erste Ladesäule und stelle fest, da brauche ich jetzt irgendwelche Ladekarten, was ist ein CCS-Anschluss? Dann stecke ich das hier mal mit Typ 2 dran und dann habe ich ja gelesen, das Auto ist in einer Stunde auf 80% und dann gehe ich was essen und dann komme ich nach einer Stunde wieder und stelle fest, ich bin bei 17%. Was ist denn jetzt los? Und so, weil halt keinerlei Grundwissen vorhanden ist und solche Leute treffen dann auf Verkäufer, die irgendwie, weiß nicht, wo das Diesel aus dem Deodorant rauskommt und dann werden sie halt falsch beraten, doof beraten und voll gequatscht mit irgendwelchem Unfug und dann in so Fallen laufen gelassen, dass sie dann feststellen, oh, das Schnellladeding, das hätte ich mitbestellen müssen. Ja, blöd, naja, jetzt haben sie ja schon bezahlt, da steht ihr Auto, viel Spaß mit der Karre. Und wo du dann so, das sind so Fehler, wo du dir denkst, so, oh Gott, da wird der nie wieder froh mit dem Auto. Das sollte man verhindern, einfach, dass man da.
Ja, das ging mir, ist natürlich ein ganz anderer Fall, aber bei unserem Telefonanschluss ging uns das ja so. Da, ich habe ja den Anbieter Vodafone, habe ich auch mich danach entschieden für den, weil die mir als einzige zugesagt haben, dass ich die Nummer, die in diesem Haus früher geschaltet war, dass ich die behalten kann. Ja, also nicht, dass die Nummer nicht mit dem Vertrag mit meinen Schwiegereltern ins neue Haus wechselt, sondern dass die Nummer hier bleibt. Haben die mir zugesagt, dass das geht.
Und dann nicht gemacht.
Und dann auf Zeit gespielt. So, ja, wird noch geschaltet, ja, das ist ein Fehler, dass die jetzt mit dem Vertrag, nee, das natürlich geht das, bla bla bla. Und dann, als die Zeit abgelaufen war, wo ich eben nicht mehr zurücktreten kann vom Vertrag, haben sie gesagt, nee, das geht natürlich nicht. Das bleibt natürlich beim Vertrag. So, ihr Arschlöcher, das war einfach Betrug.
Ja, aber das ist, das Problem ist dann halt auch immer, du kannst ja unterstellen, dass das Betrug ist, du kannst auch einfach.
Ja, oder derjenige, mit dem ich telefoniert habe, der hat halt keine Ahnung.
Ja, genau, und das ist halt leider auch.
Der Vertrag aufgeschwatzt.
Ist halt auch leider oft so.
Kann auch sein.
Ja, also wenn ich so überlege, weil bei Telekom zum Beispiel, ja, ich bin bei Telekom, bin ich Geschäftskunde. Warum? Weil ich mal einen Geschäftskundenvertrag bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hatte. Ja, und dann,
ich erinnere mich, ja.
Und dann habe ich, ich wollte diese Nummer behalten. Und dann, weil die hatten halt 1500 Millionen Leute und ich wollte diese Telefonnummer gerne behalten. Also habe ich mit meinem damaligen Chef, als ich die Firma verlassen habe, geredet und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Kann ich den Vertrag übernehmen? Und dann stellte sich halt raus, ja, du kannst einen Geschäftskundenvertrag aus einem Rahmenvertrag rauslösen und kannst ihn übertragen.
Aber dann bleibt der Geschäftskundenvertrag.
Nicht zwingend. Wie war denn das? Ich wollte eigentlich die Nummer portieren lassen zu O2 oder irgendwohin, keine Ahnung. Und das geht auf jeden Fall nicht. Also das ist so, solche Aktionen kannst du nicht machen. Du kannst aber aus einem Geschäftskundenvertrag einen normalen Vertrag rauslösen und du könntest theoretisch einen Geschäftskundenvertrag in einen Privatkundenvertrag umwandeln. Da gibt es ein spezielles Formular für, irgendwie, was weiß ich, Formblatt 47b-6.
Und kannten die aber gar nicht.
Das kannten die, aber sie wussten nicht, wie man es ausfüllt. Und ich es dann eingeschickt habe, wer hat es dann ausgefüllt? In der dritten Filiale, wo ich war, der machte so einen halbwegs kompetenten Eindruck. Mit dem habe ich es ausgefüllt. Und dann ist es ich nehme an, in der Zentrale irgendwo bearbeitet worden und die haben es komplett verkackt. Da ist Bullshit bei rausgekommen. Und am Ende hatte ich einen Vertrag, der irgendwie so eine Mischung aus Geschäftskunde und Privatkunde ist in irgendwelchen seiner Eigenschaften, also von der Abrechnung her und vom Tarifmodell ist es ein reiner Geschäftskundenvertrag, aber mein Kundenkonto hängt in so einem unbekannten Limbo dazwischen und das ist totaler Scheiß. Also ich habe das auch bisher dann nicht mehr aufgelöst. Ich bin jetzt halt Geschäftskunde bei denen, was auch immer. Aber
hat das Vor- oder Nachteile?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Aber wenn die Telekom irgendwie was verschenkt, so von hier kostenlose Promotion für, hast du nicht gesehen, dann gibt's das oft für die Geschäftskunden nicht, weil die kriegen ja irgendwelche anderen Boni, Quatsch, Unfug, den ich nicht brauche, weil ich habe halt keine Firma in dem Sinne. Also es ist irgendwie seltsame Effekte, wo du dann aber auch, und da komme ich jetzt auf die Verkäufer zurück, wo du in einem T-Punkt oder so nicht geholfen kriegst. Ich bin in, glaube ich, 5 oder 6 von diesen Dingern gewesen. Auch immer zu so Zeiten, wo nichts los ist, bin da irgendwie in der Mittagspause hin oder so, wo ich dachte, so jetzt hat er Zeit, da stehen jetzt nicht 16 Teenies und wollen irgendwie Handys kaufen oder die Schlange ist endlos lang oder so, sondern bin ich der einzige Kunde im Laden und vor mir kauft noch einer ein Ladekabel und danach ist der Laden leer. Und dann könnte der sich ja jetzt mal Zeit nehmen und könnte mal versuchen, mit mir dieses Problem zu lösen. Aber die meisten verstehen das Problem nicht mal, weil wenn du denen das versuchst zu erklären, entweder schalten sie nach der Hälfte geistig aus und hören dir nicht mehr zu oder sie kapieren nicht, was sie jetzt machen sollen oder was sie überhaupt machen können. Vielleicht sind ihnen auch die Hände gebunden, aber dann sollen sie ja jemanden in der Zentrale anrufen. Aber es sind alles nur so Franchise-Heinis, die da auch keinerlei Macht haben irgendwie. Dann du rennst da einfach von der Wand. Das ist so ein Kafka-esker. Ich glaube, das Einzige, was helfen würde, ist kündigen, zu Vodafone wechseln und die Nummer übertragen lassen. Das geht wahrscheinlich, aber tja.
Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt zu dieser BAFA-Geschichte. Und zwar einmal die Sache zur Förderung. Da steht, der Erwerb, egal ob Kauf, Leasing oder Finanzierung, muss bis zum 31. Dezember 2025 erfolgen. Das ist natürlich jetzt nicht dieser erweiterte, aber grundsätzlich, was ist denn der Erwerb, egal ob Kauf, Leasing oder Finanzierung? Ist das, wenn ich jetzt morgen das Auto kaufe und unterschreibe? Oder ist es, wenn ich es im Mai bekomme und das Geld dann bezahle? Weil ich bezahle ja erst im Mai dann, oder? Also so war das beim Citroën jedenfalls. Ja.
Wo
kaufe ich's? Wenn ich Vertrag abschließe, oder?
Bin ich überfragt.
Und das andere ist, habe ich bei der BAFA auf der Seite gesehen, dass diese erhöhte Geschichte, dass das bis Dezember 2021 geplant ist.
Ja gut, dann wäre das Thema ja vom Tisch.
Ja, wenn die wirklich bis Mitte nächsten Jahres liefern, aber davon gehe ich jetzt mal aus.
Ja gut, ey, das sollten sie bitte schaffen, ja. Also ich meine, die meisten der Konkurrenten liefern dir das Auto im Zweifel noch dieses Jahr. Aber gut, bei VW läuft ja einiges drunter und drüber gerade. Ich meine, ganze Parkplätze voller Autos, die auf ein Software-Update warten. Also nun ja.
Ja, die Theresa hat auch ein bisschen gehadert. Sollen wir wirklich wieder bei VW kaufen? VW sind die Bösen. Habe ich gesagt, Theresa, die anderen sind ja auch die Bösen.
Ja,
das fällt nicht so richtig ins Gewicht.
Tja.
Aber klar, ja, natürlich sind VW die Bösen. Das hat sich mittlerweile rausgestellt.
Tja, naja, jetzt haben sie vor allen Dingen den Typen entmachtet da, ne? Den Dies. Der also diese Elektrostrategie so ein bisschen jetzt vorangetrieben hat.
Ja, stimmt.
Dem haben sie jetzt so ein bisschen die Kohlen weggenommen. Weiß man nicht so genau, was jetzt passiert. Wir werden sehen. Nun denn, das hier war ein schöner Autopodcast, der eigentlich in einen Filmpodcast eingebettet war, weil du Elektrospielzeuge kaufst. Das ist doch alles schön. Das gefällt mir sehr gut.
Das Handy habe ich ja nicht mehr gekauft. Das habe ich ja geschenkt bekommen wieder.
Ah, okay. Naja, das ist auch gut. Schmeiß es nicht runter.
Ich versuche es. Ich hoffe, die Hülle kommt noch, bevor wir in Urlaub fahren. Na, mal gucken.
Ja. Kannst du nicht irgendwie in so einen Handyladen, habt ihr sowas bei euch in Sulzbach? Hier in Frankfurt ist alles voller Handyläden. In
Sulzbach. Doch, ich glaube, wir haben sogar sowas. Die Post ist in einem Laden mit dem zusammen. Die teilen sich praktisch einen Eingang.
Okay.
Aber die hat bestimmt nicht fürs A71 eine Hülle. Ich vertraue einfach auf Amazon, dass die das jetzt morgen liefern.
Wann hast du bestellt?
Also eigentlich. 3 Tagen oder so? Eigentlich müsste es da sein, aber wahrscheinlich kommt es aus China oder so.
Ja, wenn es aus China kommt, dann ist es nach 3 Tagen nicht da. Dann brauchst du 6 Wochen.
Nee, das war so eine, ich glaube, es hat irgendwie sowas gesagt wie 1. bis 4. August oder so. Das ist natürlich.
Das ist knapp, ja.
Kann alles heißen.
Na denn. Mal hoffen. Für euch. Für dich. Oder dass du es dann halt auch ohne Hülle vielleicht nicht zerschmeißt. Ist ja auch im Rahmen des Möglichen. Es soll Leute geben, die schaffen das. Ich habe mein Handy ungefähr, ich würde sagen so 1,5 Jahre oder so, 1 Jahr gehabt und immer ohne Hülle verwendet, komplett. Und dann hat meine Tochter es zerschmissen.
Oh Gott.
Die Rückseite.
Als es dann schon ihrs war, oder?
Meine Tochter hat noch kein eigenes Handy. Nee.
Ach, deine Tochter. Ah, ich habe deine Mutter verstanden.
Nee, meine Tochter.
Okay.
Nee, die hat es zerschmissen im Bad. Ich hab's, sie war, ne, klar, bei einem Zweijährigen, was sie damals war, oder 1,5, war es natürlich meine Schuld. Ich hab's irgendwie auf so einen Sims gelegt, der hoch genug war, dass es kaputt gehen konnte, wenn es von dort runterfällt. Und sie hat irgendwas gegriffen, was da auch auf diesem Sims war und hat das da so rüber geschleift und dann ist das Handy runtergefallen und ja, leg's halt nicht auf den Sims, wo das Kind rankommt, ja, dann schmeißt es auch nicht runter. Kannst du ihr nicht vorwerfen, hätte ich halt nicht da hinlegen sollen, aber insofern kann ich mich immer zumindest so selbst mir gegenüber beruhigen. Ich habe es ja nicht kaputt gemacht, ich habe es vielleicht dumm liegen lassen, aber zerstört hat es ja anders. Kaputt ist es trotzdem.
Das, ja, eben, das macht es nicht besser. Ja.
Aber insofern kann ich immer noch behaupten, ich habe meine Handys eigentlich immer ohne Hülle benutzt und noch nie einen Displayschaden verursacht. Das gilt auch nach wie vor, weil es ist die Rückseite, die kaputt gegangen ist.
Ja, ist ja egal.
Naja, aber das, da machst du dann halt eine Hülle drauf, eine undurchsichtige, genau, dann sieht man es gar nicht mehr. Das ist halt weg, ja?
Ja.
Also im Alltag weiß ich gar nicht, dass mein Handy eigentlich beschädigt ist. Das sehe ich nicht. Weil seitdem habe ich eine Hülle drauf, aber eben nur, weil ich nicht in die Glassplitter greifen will. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich meine
Hülle immer. Ich muss aber gestehen, ich hab jetzt mein altes Handy auch gerade mal aus der Hülle genommen. Das ist schon das. Ich frage mich jetzt, wie ich das glitschig finden konnte, weil das ist überhaupt nicht glitschig verglichen mit dem neuen.
Ist ja auch jetzt der ganze Hüllen-Innendreck seit Jahren dran gebacken.
Ist unfassbar dreckig. Kannst du nicht vorstellen, wie dreckig das in so einer Hülle aussieht, wenn du.
Ja, doch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist bei meiner nicht anders.
Ja, ja.
Deshalb ist auch nicht mehr glitschig. Das ist halt so, da ist jetzt Grip drauf. Drauf beschichtet.
Nee, das ist zum Glück nicht. Also man kann es noch abwischen. Aber was soll ich sagen? Genau, was ich schon mache, ist, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mein Handy flaire, aber so ein bisschen schon, so ein bisschen Working Flair habe ich schon mit meinem Handy, was natürlich nur geht, wenn du so eine extrem grippige Hülle hast, dann kannst du es eben auch mal rausnehmen und mal so, ja, ich weiß nicht, so ist jetzt, ich benutze es nicht als Fidget Spinner, aber so ein bisschen lasse ich es schon in der Hand sich auch bewegen, was ich nicht machen würde, wenn es nicht so einen krassen Oberflächengrip hätte. Was nicht ginge, weil es mir dann aus der Hand fallen würde.
Ja, verstehe. Ja. Oder so ein No-Look-Pass quer durch den Raum zu deiner Frau Römer.
Genau. Gute Idee, ja. ihr neues Handy hat übrigens auch schon eine Macke im Display. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Aber doch, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, sie hat es hinten in die Arschtasche und hat sich drauf gesetzt.
Oh ja. Dabei
war auch so ein Klassiker. Früher
mal iPhones verbogen.
Ja, man sollte einfach das Handy nicht hinten in die Arschtasche. Das ist keine gute Idee.
Wo trägst du dein Handy?
Aber das sieht man häufig.
Nochmal Hosentasche oder hast du es immer irgendwie?
Ich habe es in der Seithosentasche, ja.
Ja. Ja. Tja, nun denn. Ich glaube, wir beenden diese Sendung mal.
Ja, im Moment habe ich es in meiner Brusttasche von meinem Schlafanzug. Ich trage nämlich einen blauen Schlafanzug. Hast du eine Vermutung, was für einen?
Ein Einteiler?
Nee, das nicht.
Ein
blauer Pyjama mit durchsichtigen Knöpfen und einer Tasche auf der Brust und keine Hosentasche. Und einem relativ schweren Stoff. Sagt dir das was?
Nee.
Komm. Du hast den auch mal gehabt.
Ich habe den auch mal gehabt?
Ja, ich trage meinen Bundeswehr-Schlafanzug.
Ach Gott, oh Gott, an den erinnere ich mich ja gar nicht mehr.
Und der ist halt aus so festem Stoff, dass er unglaublich robust ist. Du musst zwischendrin, ich glaube so alle 10 Jahre, mal einen neuen Gummi einziehen, weil der halt brüchig wird. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich schon der dritte Gummi. Aber der ist völlig unverwüstlich. Also,
okay. Ja. Ich bin gar nicht sicher, ob ich meinen mitbekommen habe. Ich weiß, dass ich die Schuhe gekriegt habe und die haben sich irgendwann zerlegt, aber die Geschichte hatten wir hier, glaube ich, schon mal, wo du dann irgendwie
ohne
Sohlen auf dem Konzert standst.
Genau.
Ich habe meine irgendwann mal zum
Motorrad. Ich habe sogar zwei. Ich habe zwei Paar oder vielleicht sogar drei Paar. Das war auch Unterwäsche. Unterwäsche hat man mitbekommen, weil das nicht wiederverwertbar ist.
Ja, klar. Ich weiß, dass ich die Schuhe habe und ich weiß, dass ich die Socken habe und dass ich die Fußballschuhe hatte und die Hallenschuhe. Aber einen Schlafanzug kann ich mir nicht erinnern.
Doch, habe ich mitbekommen. Habe ich nicht geklaut, bin ich sicher.
Okay. Diese Schuhe begegnen mir immer mal wieder irgendwo. Diese Hallenschuhe.
Ich weiß nicht, wo diese Sportschuhe gelandet sind. Die müssen noch bei meinen Eltern irgendwo stehen.
Diese Outdoor-Sportschuhe habe ich definitiv beim Fußball kaputt gekriegt. Die habe ich irgendwann. Diese
unglaublich unbequemen Sportschuhe.
Ja, die habe ich kaputt geschossen beim Fußball.
Die, die so auf 70er Jahre, da waren nicht nur die sahen nicht nur nach 70ern aus, die waren auch noch auf dem Stand der 70er.
Definitiv.
Ja, ich weiß nicht, wo ich die, ich glaube, die ist bei meinen Eltern.
Ja, die werden mittlerweile auch. Nicht, die zu suchen, lass es einfach.
Nee, da ist sicher auch das Gummi kaputt und ja, es wird wie mit den Stiefeln sein.
Ja, die Stiefel habe ich eine Zeit lang noch zum Motorradfahren getragen, als meine Motorradschuhe irgendwann sich aufgelöst haben, sag ich mal.
Ja, habe ich am Anfang auch.
Keine sinnvollen anderen Motorradschuhe, da habe ich gedacht, ich habe doch noch irgendwo diese Stiefel, dann habe ich die eine Weile getragen. Aber das ist auch kein guter Motorradschuh, weil der hat keine Versteifung auf der Oberseite. Das ist irgendwann unangenehm beim Schalten. Und dann haben die sich auch irgendwann aufgelöst. Also es war dann.
Ich habe die beim Motorradfahren, weil ich das ja auch noch schon vor der Bundeswehrzeit gemacht habe, die von meinem Vater angezogen, die offensichtlich bessere Qualität hatten und die auch noch eine Stahlkappe hatten.
Ja, eine Stahlkappe hatten meine auch, oder zumindest diese Plastikkappe, aber
so eine Plastikkappe,
beim Schalten ist es halt genau dahinter. Also die Kappe ist schon zu Ende, echt? Der Vorderfuß. Nee, ich habe halt relativ große Füße.
Ja, ich habe halt ziemlich kleine Füße, deswegen ist das Problem nicht so groß. Aber die sind auch nicht auseinandergefallen, ne? Die waren ja damals auch 20 Jahre alt und die sind, glaube ich, heute immer noch in Ordnung. Also die Schuhqualität hat sich einfach massiv verschlechtert. Von den 70ern zu den 90ern.
Naja. So ist das wohl.
Aber die Pyjama-Qualität hat sich nicht verändert. Die ist immer noch hervorragend. Das ist
immer noch Panzerstahl-Schlafanzüge. Das
ist wirklich erstaunlich. Also selbst die Bündchen, normalerweise, wenn man die so anhat, dann reißt ja irgendwann das Bündchen so auf, gell? Nichts. Also es sieht halt aus wie 1997. Das ist echt krass. Und ich trage nicht selten. Also, naja.
Beeindruckend. Okay, also okay. Dann verweisen wir damit auf sneakpot.de für Kommentare. Wir haben ja reichlich Fragen für euch offen gelassen. Ansonsten natürlich immer unser Instagram-Account, wo Christoph demnächst mit noch mehr Kameras Fotos posten wird, sobald er eine Hülle hat. Und dann in einer der nächsten Folgen irgendwann, wenn du aus deinem Urlaub zurück bist, müssen wir nochmal über diese Hühner reden. Ich habe da so Digitalhühner gesehen auf unserem Sneakpot Instagram.
Ja, da geht's ordentlich voran. Wir sind diese Woche gut vorangekommen.
Die Hühner.
Seid gespannt.
Die Hühner kommen dann zum Tragen. Vor allen Dingen diese Digitalhühner, die haben mich schwer traumatisiert, als ich die gesehen habe. Da kommen wir dann später dazu. Bis dahin danken wir fürs Zuhören und in der nächsten Woche bist du dann im Urlaub und ich rede mit Stefan, denke ich mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.